Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Ja, wer der Meinung ist, dass Talks geiler ist als Kreuzschlitz, der hat jetzt hier mal in diesem Werbeblock gar nichts zu suchen. Wir sind unter uns. Es geht hier um Handwerk, es geht um Bauen und vor allen Dingen geht es um Schraubwerkzeuge. Nix für Georg und Etienne. Wir Profis und Hobbybastler, wir Werkzeugliebhaber und Handwerkfreaks, wir bleiben jetzt mal unter uns. Es geht nämlich um Werkzeuge und da muss ich sagen, irgendwie habe ich so das Gefühl, wer keine emotionale Verbindung zu denen hat, dem fehlt irgendwie was. Ich zum Beispiel räume ja gerade meinen Werkzeugschuppen aus, habe ich erzählt, und trenne mich gerade von allen alten Sachen, die ich irgendwie rumfliegen habe. Also dazu zählen natürlich auch alte Maulschlüssel, alte Zangen, Knarrenkästen und natürlich ein Haufen voll schrottiger Schraubendreher, die schon so einen Rostansatz haben. Dieser ganze Kram, den sortiere ich aus und das ist wirklich ein Glücksgefühl. Und das habe ich mir vor Jahren geholt. Und merkt so, die Qualität ist aber auch echt scheiße, da möchte ich aber auch keine Torx-Schraube mehr reindrehen. Damit hat man nur Ärger, wenn man was baut. Und jetzt kommen die Vera Tool Rebels ins Spiel, die Rebellen der Werkzeugindustrie. Die wissen nämlich, dass es eine emotionale Verbindung gibt zwischen mir, also oder euch und euren Werkzeugen. So, jetzt mal ganz ehrlich, gebt ihr euren Lieblingsschraubendreher einfach so aus der Hand, dem Nachbarn, auf Nimmerwiedersehen? Nee, macht man einfach nicht, weil man liebt ja gutes Werkzeug. Es ist ja irgendwie mein Werkzeug, mit dem ich ja ein Haus baue oder vielleicht auch nur das Billigregal zusammendengel. Aber ich gebe es ungern aus der Hand. Und Vera ist einer der weltweit führenden Schraubwerkzeughersteller, hat eine 80-jährige Tradition und weiß natürlich, wie man richtig gute Werkzeuge macht, Schraubwerkzeuge in erster Linie. Und die geben sich auch nie mit dem Standard zufrieden. Haben einen richtig fetten Online-Shop, den ich euch jetzt ans Herz legen möchte. Dort übrigens könnt ihr auch eure Handwerkssachen personalisieren lassen. Da gibt es zum Beispiel den Tool Rebel Werkzeugcontainer und da könnt ihr euren eigenen Namen draufschreiben lassen. Also nicht schreiben lassen mit dem Edding, sondern das wird richtig eingeprägt und da gibt es ein schönes Namensschild. Auch Schraubwerkzeuge übrigens könnt ihr dort personalisiert kaufen mit eurem Namen und nicht irgendwelche Schraubwerkzeuge, sondern richtig geile, gute Schraubwerkzeuge, die dann auch noch in 20 Jahren funktionieren. Also Werkzeuge werden mit den Tool Rebels zu eurem persönlichen Werkzeug. Der Tool Rebel Shop ist aber nicht nur die Heimat für alle, die so wie ich professionell handwerken, sondern auch für Werkzeugliebende, die das einfach mögen. Auch Eddie, weiß ich, der guckt sich das auch einfach nur gerne an und möchte ja auch in Zukunft irgendwie einfach nur einen Schrank haben, wo er Werkzeug hinhängt ordentlich und es einfach anguckt. Und der Tool Rebel Shop ist natürlich auch was für Hobbyschrauber. Also eigentlich für alle und alle brauchen ja gut durchdachtes und gut aussehendes Werkzeug. Dann macht das Schrauben natürlich auch viel mehr Spaß. Es gibt auch Haushaltssets, einen perfekten Mix für den Haushalt, wenn man mal schnell was rausholen möchte. Mit einem Knarren-Set-Werkzeug gibt es zum Beispiel. Oder es gibt sogar ein Wacken-Set. Denn die Tool Rebels, die sind natürlich leidenschaftliche Rock- und Metal-Fans. Also schaut mal rein bei www.toolrebels.de. 10% Rabatt auf die komplette Bestellung dort im Shop mit dem Code PORN. Egal ob groß oder klein. Viel Spaß! Eine neue Folge Podcast ohne richtigen Namen geht gleich los. Zuerst reden wir mal übers Frühstück.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Eddie, komm, was hast du heute Morgen gegessen? Hand aufs Herz.
Noch gar nichts tatsächlich. Ich bin ja so einer, der sehr spät frühstückt, bei mir so ab 14, 15 Uhr. Aber wenn ich wieder mal auf unsere Lieblingsseite corodrogerie.de gehe, dann bereue ich so ein bisschen.
Ja, die haben immer
weil
geile Sachen.
Da sehe ich, ja, so, vor allen Dingen so leckeres Brot zum Beispiel.
Da lohnt es sich doch früh aufzustehen, dass man sich den Wecker stellt, okay, um 7 Uhr stehe ich auf, dann habe ich wenigstens das Frühstücksgefühl und dann ziehe ich mir von Koro so ein schönes Brot rein.
Ziehe ich mir ein leckeres Brot rein und dann mache ich mir da schön Erdnussmus, Haselnusskakao drauf.
Und dazu das, ein Bio-Ingwer-Shot. Da bin ich
ja,
grade,
so einen kleinen Ingwer-Shot, da bist du wach, ne?
Ja, da bin ich wach. Ich bin gerade in der Rubrik Breakfast Drinks, ja, das haben die auch bei Koro, auch große Packungen und das ist ja der Kniff bei Koro, nicht wie bei den anderen Supermärkten, wo man nur so 100 Gramm Packung oder 200, die machen es direkt groß, 500 Gramm oder 1 Liter, 3 Liter, 10 Liter, also spart natürlich Verpackungsmaterial und ist mal was anderes, was man da auch bekommt, ne? Also nicht
ja,
so.
Ja, du findest halt einfach bei der Koro-Drogerie so Sachen, die man vielleicht teilweise gar nicht kennt oder die man nicht auf dem Schirm hatte oder auch in Varianten, wie du sie nicht kennst oder in Größen, wie man sie sonst aus dem Supermarkt nicht kennt. Also es ist wirklich immer wieder ein Erlebnis, auf Koro zu gehen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Flasche Ahornsirup für meine Pancakes am Morgen. Ja,
das ist super.
Große 1 Liter Flasche, eingekochter Saft von kanadischem Zuckerahorn. Es ist so lecker. Es ist vielleicht, okay, jetzt werden Leute sagen, okay, Pancakes mit Ahornsirup, Etienne, war da nicht was mit dir und deiner Leber und so? Okay, aber man lebt auch nur einmal.
Wenn ihr sagt, okay, Koro, finde ich auch cool, geht mal vorbei, korodrogerie.de ist die Webseite und dann packt euch den Warenkorb voll und im Ausgang sagt ihr, ihr kommt von uns, P-O-R-N ist der Code und dann spart ihr 5% auf den kompletten Warenkorb.
Guten Appetit. Und checkt die Frühstückssachen. Hm. Ihr könnt euch das leckerste Frühstück der Welt machen, dank der Koro-Drogerie.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Das haben wir jetzt schon wieder lange nicht mehr gehört, das Intro, ne?
Wie ist denn unser Intro-Stand eigentlich? Also ich meine, wir haben ja irgendwie gesagt, zunächst mal haben wir ja nicht gesagt, wir wollen ein bestimmtes Neues, sondern das alte Intro ist zu lang und das müssen wir ändern. So, und seitdem haben wir diverse Neuvorschläge oder und Kürzungen des alten Intros bekommen, ohne uns zu entscheiden, ob wir davon eins haben wollen.
Nee, wir machen jetzt einfach jedes Mal Neues.
Bis uns
keiner mehr irgendwas zuschickt.
Einzige Problem ist ja, dass wir die Dinger ja gar nicht machen, ne?
Nee, so, wir sind komplett abhängig von unseren Zuhörern und Zuhörern.
Also bis heute haben wir es auch geschafft, weil wir fast jede in den letzten Folgen ein neues Intro hatten. Nur diesmal habe ich nochmal die Mails gecheckt. Ich meine, ich habe nichts Neues gekriegt. Das heißt, die Leute müssen nochmal ran.
Hast du eigentlich irgendjemandem mal mitgeteilt, wohin er dir dieses Intro schicken soll? Weil du brauchst es ja irgendwie auf deinem Rechner, um das los abzuschießen quasi.
Bei Insta kann man es mir gut schicken, okay, wenn man will, zum Beispiel. Oder
ja, wie praktisch
bei euch, bei Twitter.
Gleich ein bisschen Werbung für den eigenen Insta-Account machen, ne?
Man kann auch, ich kann auch meine E-Mail-Adresse geben.
Ja, das fände ich besser, ehrlich gesagt. Mhm. Schickt ihn bitte per E-Mail, geht nicht auf seine Insta-Seite.
Ich bin so gespannt, was auf Jochens Insta-Account passiert.
Oh ja, so richtig viel spannende Sachen.
Weil
Kochen,
ich da so selten
Hunde,
drauf bin.
Dümpel, Frösche.
Jochen Insta. Ja.
Und?
Nee, das hilft dir gar nicht. Doch, tatsächlich.
Ich
gebe Jochen Instagram ein und krieg als ersten Treffer Jochen Dominikus Instagram-Account.
Mhm. Ihr könnt es aber auch, wir haben ja auch einen wunderbaren Twitter-Account beim Podcast ohne richtigen Namen, da einfach irgendwo reinschreiben.
Hast du einem Schaf auf den Arsch gefilmt?
Ja, genau. Also wir brauchen neue Intros. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir müssen ja auch irgendwann mal dazu übergehen, dass wir sagen, okay, wir finden eins jetzt so geil, dass wir uns dafür entscheiden zum Beispiel.
Ich fand das vom
oder
letzten Mal fand ich
das vom letzten Mal fand ich auch richtig geil.
Aber ja, lasst uns diese Diskussion doch einfach nochmal intern besprechen. Was habe ich da
gehört? Wir warten einfach nur darauf, dass wir neue bekommen.
Ja,
das
genau.
Das können wir in alle Ewigkeit fortführen.
Genau. Da hinten
bis
kläfft ein Radiergummi oder irgendwas.
Da hinten kläfft der Hund. Hey, Leute, ich bin so ein bisschen aufgeregt. Ich muss es sagen. Mein Vater war letzte Tage hier. Ja, der ist 84, hat Parkinson, ist ein bisschen, schläft viel, kann sich nicht mehr ganz so gut bewegen. Ist, glaube ich, noch auf geistig auf der Höhe.
Bislang sehe ich nur Parallelen, ehrlich gesagt.
Ja.
Und den habe ich eben in Zug gesetzt. Der muss von hier, also vom Norden Richtung Rheinland, das sind so 6 Stunden Zugfahrt.
Boah.
Jetzt hat er mich eben angerufen. Jochen, ich bin in Heide, der Zug ist kaputt.
Oh, oh Gott, Albtraum.
Albtraum. Also für einen 84-Jährigen, mit der schlecht gehen kann, jetzt auch nicht mehr alles so parat hat, ist das natürlich erstmal so das Gefühl, scheiße, der ist lost, der ist irgendwo in Heide, da kommt er nie wieder weg. Also der steht am Bahnhof, der steigt irgendwo in einen anderen Zug und dann, er hat ja auch so ein Club-Handy, wisst ihr, der hat ein Club-Handy, wo ganz groß seine Nummer draufsteht, falls man die Leute ihn mal fragen, welche Nummer er denn hat, dann weiß er die Nummer. Also der hat so ein altes Club-Handy, Akku auch schlecht, das heißt, ich bin jetzt seit einer halben Stunde in der Panik, dass der irgendwo in einen falschen Zug einsteigt und mich, keine Ahnung, aus der Türkei irgendwann anruft in den nächsten 3 Tagen und einfach weg ist. Also.
Ja, das ist natürlich echt ein bisschen traurig, ehrlich gesagt.
Absolut.
Es gibt doch für Kinder, gibt es doch auch so Bahnprogramme, wo die dann so einen Begleiter bekommen, die dann dafür sorgen, dass man zur richtigen Zeit aussteigt und so und an die Eltern übergeben wird oder so. Gibt es sowas nicht auch für Alte?
Ich glaube, das macht die Bahnhofsmission, oder? Irgendwie sowas. Ich habe mich vorher nicht drum gekümmert, aber ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt. Auf alle Fälle, es ist noch alles gut. Der sitzt in der Bahnhofshalle in Heide, hat er mir gesagt, und er wartet jetzt 3 Stunden auf den nächsten Zug.
Was?
Aber Moment mal, es gab doch, wenn ein Zug aus irgendeinem Grund defekt ist, dann gibt es ja im Zug eine Durchsage, was mit den Fahrgästen passiert. Dann sagen sie, ja, liebe Fahrgäste, steigen Sie da und da aus. Ein Gleis sowieso wartet Ersatzverkehr. Mhm. Oder du fragst halt den Schaffner, ne? Also ich meine, die heißt nicht mehr Schaffner, sind Zugbegleiter. Sagst du, pass mal auf.
Ich weiß nicht,
Düsseldorf.
Ich weiß nicht, ob das heutzutage mit Ersatzverkehr bei der Deutschen Bahn noch so ist. Ich glaube, die haben doch alle, sind nicht alle Züge kaputt?
Ich bin mir nicht so sicher, Georg, ob das so passiert, wie du dir das vorstellst.
Ich glaube, die Züge.
Das wäre wünschenswert, wenn das so passiert, aber.
Der Zug ist kaputt, wir holen mal eben von Gleis 7 einen neuen Zug. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ich glaube.
Meine Erfahrung ist, irgendwas stimmt nicht. Halbe Stunde Pause, stimmt immer noch was nicht. Halbe Stunde Pause, wir arbeiten dran. Halbe Stunde Pause, der Zug ist kaputt, steigen Sie bitte hier alle aus. Sie hören von uns. Und dann sieht man keinen mehr. Dann beginnt so eine Art Hunger Games mitten in der Pampa, wo jeder für sich selbst ist und hoffentlich hat jeder einen guten Gegenstand eingesteckt in seinen Rucksack.
Ich habe auch das Gefühl, dass bei Twitter alles im Moment davon voll ist, wie Leute in Zügen warten oder auf Gleisen stehen.
Das war schon immer so.
Ja? Aber ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das jetzt gerade so echt nochmal massiv mehr geworden ist.
Twitter ist das inoffizielle Beschwerdeportal der Deutschen Bahn.
So, ja.
Aber auch das Beschwerdeportal für eigentlich alles, ne? Ob nur ja, Bahn oder nicht. Schon. Ne?
Ja, das stimmt.
Vor allen Dingen, weil dann haben die Leute ja auch Zeit. Ne? Wenn irgendwie der Zug nicht kommt oder sonst was und sie irgendwo rumsitzen, Handy rausnehmen.
Ich habe ja früher, das ist eigentlich interessant, dass wir drüber reden, weil ich habe früher immer gedacht so, ey, bei Twitter, ich habe ja früher immer lustige Sachen gepostet. Ich habe das ja immer so verstanden als meine Bühne. Ich hab mich gesehen als verkappten Comedian und habe gedacht, Twitter ist meine Bühne. Warum? Weil ich gedacht habe, naja, die Leute müssen mir ja aktiv followen, die müssen mich ja aktiv abonnieren. Das heißt, es ist so ein bisschen wie mein Publikum. So habe ich das verstanden, ne? Dass ja nur Leute mich abonnieren oder folgen, die sozusagen auch ein Interesse an mir oder meiner Sicht der Dinge haben oder an meinem Humor oder whatever es auch ist. So. Und dann habe ich festgestellt, es hat sehr lange gedauert, bis dieser Gedanke in mir gereift ist. Nee, weil ich folge ja auch dem FC Bayern München.
Das stimmt.
Man folgt ja tatsächlich dann doch nicht nur Sachen, die man geil findet oder so. Eigentlich ist die Idee ja so, wie auch bei Facebook oder so, ich follow jemanden, ich abonniere jemanden, den ich interessant oder gut finde. Aber das ist ja schon längst nicht mehr so. Also ich zum Beispiel follow bei Twitter ja ganz vielen Sachen, zum Beispiel Fox News oder so, weil ich einfach wissen will, was abgeht. Nicht, weil ich die Meinung teile, nicht, weil ich die gut finde oder sonst irgendwas. Ich follow auch Parteien, die ich nicht wähle oder sonst irgendwas. Ich will aber einfach wissen, was sagen die Leute.
Verstehen viele ja nicht. Ne? Es gibt ja Leute, die kommst du auf Bloglisten,
ja.
Wenn die nur wissen, dass du etwas liest, was jemand schreibt, der ihnen nicht passt.
Das ist auch unglaublich. Ich glaube,
ob du die Meinung teilst oder so, ne?
Genau. Mir haben schon Leute geschrieben, die dann geguckt
wieso
haben,
folgst du eigentlich
wem ich follow und dass die da, nicht nur mit dem Vorwurf, sondern mit der Enttäuschung. Ich bin ja schon ein bisschen enttäuscht, dass du Jordan Peterson folgst oder irgendwie sowas. Weißt du, wo ich dann denke so, Alter, kann ich mir die Informationen dieser Welt bitte so zusammentragen, so wie in der Tageszeitung, wo dann einer zu dir sagen würde, aber dass du den Kasten da oben rechts liest, also.
Aber das ist so, ehrlich. Wenn du auf dem Bahnsteig auf Gleis 7 vielen Menschen folgst und zusammen auf Gleis 7 stehst und da steht ein Idiot, ne? Dann sagst du ja auch nicht, okay, du stehst auch auf Gleis 7, du Arschloch. Ich
überlege, wo das jetzt hingeht, ja.
Naja, du stehst ja,
hörst du dem doch auch nicht zu.
Naja, da kann ja auch nicht jemand sagen, du stehst auf Gleis 7, weil du dem ja dahin gefolgt bist. Du musst ja in die Bahn einsteigen.
Ja, aber das ist ja was anderes, wenn du es musst. Das ist ja schon mal der erste krasse Unterschied. Du musst ja mit dem Zug fahren.
Das Lustige und Paradox.
Ja, okay, es hakt ein bisschen.
Die Idee oder an diesem Vorwurf ist ja eigentlich, dass wenn man kritisiert, dass eine Person einer anderen folgt, weil man sagt, die Person, der du folgst, deren Meinung teile ich nicht, dann muss man ja eigentlich auch wissen, wovon diese Person redet. Also du musst ja wissen, was derjenige von sich gibt, um zu sagen, ich teile diese Meinung nicht. Es sei denn, du sagst halt, wenn der X oder Y irgendwann mal in seinem Leben gesagt hat, ist das für mich genug, um nie wieder etwas von ihm hören zu wollen. Und ab da ist irgendwie so guilt by association, ne? Ab da ist jeder, der irgendwas mit dieser Person zu tun hat, für mich ebenfalls auf der Shitlist. Und davon gibt's ja beliebige Ableitungen, ne? Also es geht ja, ne, wenn, es reicht ja nicht irgendwie aus, dass man sagt, ich finde nur diese Person schlimm, sondern dann geht's ja, du folgst jemanden oder du folgst jemanden, der jemandem folgt und so weiter und so fort. Das kannst du ja beliebig auf die Spitze treiben.
Absolut. Und vor allen Dingen, ich meine, klar, jemandem zu folgen und jemanden Follower zu beschaffen, sozusagen, könnte man argumentieren, das macht einen mächtiger, weil irgendwie Followerzahlen in unserer heutigen Zeit irgendeine Form von angeblicher Aussagekraft besitzen sollen. Aber unabhängig davon ist es halt einfach, also eine Frage auch von Bildung, dass man versucht, mehrere Informationen aus mehreren Richtungen meiner Meinung nach ja einzuholen, um zu bewerten und selber nach eigenen Maßstäben und Ansichten und Werten und was auch immer zu filtern. Das ist eigentlich völlig normal. Das,
du kannst ja auch direkte Kritik äußern an jemandem,
den zum Beispiel das auch. Und was ich eigentlich
viel, was dir gar nicht gefällt,
was eigentlich viel schlimmer wäre, was viele machen, wenn sie zum Beispiel, das war, ist zum Beispiel sehr auffällig gewesen, als Trump noch Präsident war, dass sie dann immer wieder Trump zitiert haben, also geretweetet haben oder was er gesagt hat, oder das passiert ja auch heute noch mit irgendwelchen Leuten, und dadurch spreadest du es ja eigentlich noch viel mehr. Also ganz oft werden ja Leute, also ne, dass du irgendwas, dich auf irgendwas beziehst, aber gleichzeitig auch die Quelle dann sozusagen mit angibst, und das ist ja dann auch wieder so inkonsequent, weil dadurch verbreitest du es ja.
Ne? Also es ist ja nicht so, dass das Verbreiten von etwas zwingend unterbunden werden muss. Ich weiß, es gibt genügend Leute, die gerne in einer Echokammer leben, wo sie wollen, dass alles, dem sie nicht zustimmen, von niemandem überhaupt gehört werden darf. Mhm. Aber du kannst ja auch Dinge teilen und sagen, aus dem und dem Grund stimme ich dem überhaupt nicht zu. Oder das ist völliger Blödsinn, was der geschrieben hat. Also nur die Tatsache, dass du etwas einer Person folgst oder dass du etwas retweetest und kommentierst, heißt ja erstmal noch gar nichts. Das ist ja per se nicht zwingend etwas Positives, ganz im Gegenteil. In vielen Fällen kannst du auch erst darauf, das kennst du ja zu Genüge, ne? Kannst du durch dieses Retweeten ja erst dadurch aufmerksam machen, dass diese Person irgendeine Art von Fehlverhalten an den Tag gelegt hat oder irgendetwas geschrieben hat, was vielleicht einfach inhaltlich nicht richtig ist oder was du als moralisch nicht richtig erachtest. Und das kannst du halt deutlich machen, indem du es kommentierst.
Ja.
Also ich bin da voll auf deiner Wellenlänge. Genauso, ja. Aber das heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass man für sich selber nicht mehr oder nicht notwendigerweise weiß, wenn jemand mir folgt, folgt er mir, weil er
genau das
liest, was ich schreibe oder von mir zu geben habe.
Genau.
Oder nur, um sich darüber aufzuregen.
Und da, genau, so sind wir drauf gekommen, dass halt Twitter nicht mehr das Medium ist, wo man Leuten followt, die man gut findet, sondern mittlerweile wahrscheinlich sogar zu einem großen Teil man Follower hat, die sehen wollen, wie man untergeht. Oder die nur darauf warten, dass man etwas postet, was man gegen einen verwenden kann. Also du hast eine, wenn ich mir das jetzt umsetze oder übertrage in eine Bühnenshow, ja, und ich komme auf die Bühne für mein Comedy-Programm, da sitzen in den ersten drei Reihen sitzen so die Fans und irgendwelche Leute, die es cool finden und applaudieren. Und die letzten drei Reihen oder so sitzt einfach komplett, die gesamten drei Reihen sind voll mit Hatern. Und Leuten, die mich hassen, die Notizblöcke rausholen und nur darauf warten, bis sie das, was ich gesagt habe oder geschrieben habe, irgendwie gegen mich verwenden können. Und das wäre eigentlich eine realistische Abbildung. Und dann würde ich, und dementsprechend müsste ich mein Bühnenprogramm ja ganz anders eigentlich performen oder auch nicht. Man kann natürlich auch sagen, fuck it, ich mache, wie ich will. Aber normalerweise würde man sagen, okay, ja, da hinten sitzt die kritische Presse, die warten nur darauf, dass ich irgendwas mache, oder die kritische Presse, die kritischen Leute. Vielleicht sollte ich diesen Witz doch besser nicht machen oder so. Da habe ich nur gestern so drüber nachgedacht, weil ich denke ja, ist ja so ein großes Thema immer, über das ich viel nachdenke, ist Humor, Comedy, was darf man sagen, was darf man nicht sagen, wie läuft das alles, wie funktioniert das? Da mache ich mir so viel Gedanken drüber, und dann habe ich immer festgestellt, naja, am Ende des Tages geht es auch immer viel um Kontext. Also Kontext ist King bei Comedy vor allem, ne? Also
es sollte so sein, ne?
Sollte bei, eigentlich so
Comedy
sein.
Bei Comedy-Kritik ist es ja meistens überhaupt nicht der Fall.
Genau.
Da aber ist eigentlich ist ja sehr häufig so, dass Dinge komplett aus dem Kontext genommen werden, wenn man etwas quasi gefunden hat, was einem missfällt, ne? Um es kritisieren zu können, ist es ja meistens essentiell, es aus dem Kontext zu nehmen.
Ja.
Also nicht für mich, aber für die Leute, die so etwas gerne machen, ne? Und die diversen Comedy-Formen kritisieren.
Und ich selber, ich bin ja kein Comedian, aber ich folge viel Comedian und ich beobachte dann auch immer, wie dann Leute gar nicht mehr die Unterscheidung machen zwischen der Profession Comedian und der Person. Also, ne, dass jemand, der Comedian ist, zum Beispiel ein Stand-Up-Comedian, der Jokes macht, hauptberuflich auf die Bühne geht, um Witze zu erzählen. Der denkt sich Witze aus, der schreibt Witze mit Punchlines auf, der performt die 300 Mal im Jahr in irgendwelchen Clubs immer gleich und dann nimmt er sein großes Netflix-Special auf und erzählt diese Witze. Und die Leute, für die ist es aber 1:1 auch ein Statement. Also wenn einer irgendeinen Joke auf der Bühne macht, dann gibt es keinen Unterschied zwischen, ob das ein Witz ist oder ob das ein Statement von einem Politiker ist. Es wird mehr oder weniger gleich bewertet. Und das finde ich halt so krass, deshalb meine ich Kontext. Es gibt allerdings auch negative Beispiele, zum Beispiel Louis C.K. Ihr wisst alle, Louis C.K., der ja, sag ich mal, zum Höhepunkt der MeToo-Kampagne ja, einen Shitstorm gekriegt hat und dann auch gecancelt wurde. Und der hat ja irgendwie vor weiblichen Comedian-Kollegen sein Lörres rausgeholt und angefangen zu wanken, was dann irgendwie rauskam. Mhm. Und da habe ich dann so überlegt, weil ich fand Louis C.K. früher ziemlich geil und habe aber dann so überlegt, okay, wenn die Person aber in real life die Sachen macht, über die sie eigentlich scherzt, also wenn einer, jetzt mal ganz extrem gesprochen, einen Rape-Joke macht und in Wahrheit auch ein Vergewaltiger ist, dann ist es natürlich was anderes, als wenn das, na gut, Rape-Joke ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine.
In dem Kontext kein so schlechtes
Beispiel. Aber, ne, genau.
Louis C.K. über ähnliche Themen ja wirklich Witze gemacht hat.
Genau. Ne? Er hat original Witze über die Sachen gemacht, die er aber tatsächlich im Real Life dann gemacht hat. Und das hat mir dann als Zuschauer irgendwie, das ist mir dann schwer gefallen, habe ich gemerkt, weil danach kam ja noch Stand-up-Stunden von ihm raus und ich habe ihn ja auch neulich live gesehen in Berlin und so. Und ich habe gemerkt, so, es funktioniert für mich nicht mehr ganz so unbeschwert wie früher, weil er macht immer noch perverse Jokes, die ich früher lustig fand, aber jetzt mir halt denke, ja gut, aber ist es jetzt ein Witz oder ist es jetzt eine autobiografische Erzählung, was du letzte Nacht gemacht hast? Also ich konnte das nicht mehr so ausschalten.
Ja? Aber das ist ja nichts, was universell gilt. Ne? Das ist ja von Person zu Person genau. Sehr, sehr unterschiedlich.
Deshalb Kontext.
Es gibt ja Comedians, die tatsächlich mehr oder weniger nichts anderes machen, als das zu erzählen, was ihnen in irgendeiner Art und Weise passiert ist und auch wiederzugeben, wie sie ticken und wie sie denken. Und dann gibt's welche, die halt so eine Persona haben, in die sie schlüpfen und die halt irgendwelche Dinge von sich gibt oder auch irgendwelche Meinungen oder und Witze von sich gibt. Und das ist halt, deswegen ist es auch immer so unglaublich schwierig, wenn Leute auf die Idee kommen, sich damit auseinanderzusetzen in Form von irgendeiner Kritik, weil es nichts Universelles gibt. Also es gibt nichts, wo man universell sagen kann, wenn jemand diese Art von Programm oder und Witz macht, lässt sich da darauf schließen, dass Folgendes gilt. Das ist halt von Comedian zu Comedian vermutlich unterschiedlich. Und wenn du dann auch überlegst, wie viel von dem, was ein Witz ist, im Auge des Betrachters liegt, also des Zuhörers liegt. In vielen Fällen ist ja Humor und Comedy etwas, was sich erst im Gehirn des Zuhörers zusammensetzt zu etwas, was er lustig findet oder eben nicht lustig findet. Das ist ja schon mal die wichtigste Unterscheidung bei Comedy. Und dann eben unabhängig davon eigentlich, ob er es lustig findet oder nicht, oder er oder sie es lustig findet oder nicht, ob es ihm in irgendeiner anderen Art und Weise missfällt, aus moralischen Gründen oder aus wenn ich sage politisch, ist es vermutlich genau dasselbe eigentlich, ne? Weil dann reduzieren wir es ja eigentlich auch wieder auf moralisch.
Aber ist ein Witz unlustiger, wenn das ein Arschloch vom Arschloch erzählt wird? Oder würde man da genauso drüber lachen?
Naja, Arschloch ist jetzt ein bisschen zu breit gefächert, aber ich sag mal so, es ist, ich sag mal noch ein extremes Beispiel. Es ist ein Witz, obwohl er inhaltlich gleich ist, kann unterschiedlich wirken. Das meine ich mit Kontext. Angenommen, du hast jetzt einen Witz und, sag ich mal, der hat, weiß ich nicht, einen jüdischen Witz oder irgendwas. Und der wird von einem Nazi erzählt, der, weiß ich nicht, irgendwelche Kriegsverbrechen gemacht hat. Oder der wird von Jerry Seinfeld, von dem man weiß, dass er auch Jude ist, dann hat das einen anderen, das ist einfach was anderes. obwohl der Inhalt eigentlich exakt gleich ist, ich finde, du kannst nicht einfach nur die Punchline nehmen und nicht mehr drauf achten, wer es sagt. Also natürlich würde das funktionieren, wenn du das irgendwo liest, aber nicht bei einer Performance. Ich finde, man muss die Persona, wie Georg auch gerade gesagt hat, der Person, das gehört für mich mit zum Kontext. Die Person, die den Witz erzählt, die baut ja einen Kontext auf und ist auch selber ein Teil dieses Kontextes. Und deshalb finde ich das schon entscheidend. Also, oder zumindest sagen wir mal, man kann es nicht immer komplett wegdenken. Es kommt natürlich auch immer auf den Witz an, was das Thema ist oder so. Ich glaube, es ist super schwer, da immer allgemeine Regeln für Witze und Comedy und so weiter zu machen. Es gibt ja auch immer Leute, die sagen, man darf über dies oder das nicht Witze machen. Ich bin ja der Meinung, man darf eigentlich über alles Witze machen. Aber es muss halt auch dann gut sein. Also je krasser das Subject ist, also so je krasser du über irgendwas, weiß ich nicht, Witze machst, desto besser muss die Performance sein, sowohl der Joke als auch wie du es halt machst. Also deshalb ist ja zum Beispiel Ricky Gervais ein Meister seines Fachs. Der geht ja nicht einfach nur hin und sagt, lol, Transleute, lol. Das wäre auch nicht witzig. Das wäre auch kein Witz. Aber Dave Chappelle hat, glaube ich, jetzt, es gab gerade dieses Special zu den, wie heißt das, Mark Twain Awards. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mark Twain Awards, das ist so, in Amerika gibt es so einen Preis für besondere Comedians. Das ist der Mark Twain Award. Vor 2 Jahren hat ihn Dave Chappelle gewonnen, dieses Jahr hat ihn Jon Stewart gewonnen. Und die haben beide gegenseitig, haben sie eine Laudatio aufeinander gehalten. Und dann hat auch Dave Chappelle über Jon Stewart gesagt, ich kriege jetzt nicht mehr alles wortgenau hin, kann man sich, glaube ich, auf YouTube angucken. Und aber der entscheidende Satz war, make a good point funny. Das ist so, was er so auch Jon Stewart attestiert, dass du erstmal, du willst einen Punkt klar machen und den versucht der Comedian dann lustig zu machen. Aber der Punkt hinter diesem Joke ist ein ganz guter Punkt, den er da macht. Und ich,
aber das ist ja eine Option.
Das ist eine Option, ja. Aber das meinte er, dass das halt Jon Stewart meisterhaft
macht. Ach so, ja, das auf jeden Fall, genau.
Und ich finde halt die Idee finde ich aber gut. Make a good point funny ist halt so ein bisschen auch so das, was halt, es geht nicht darum, einfach nur rauszugehen, irgendwas rauszukotzen und Leute, möglichst viele Leute zu beleidigen oder so. Das ist so, weiß ich nicht, das ist so die simpelste Form irgendwie, wenn man das überhaupt Comedy nennen kann, einfach nur Leute beleidigen, erniedrigen. Aber ein Comedian hat ja eigentlich die Mission, auf die Bühne zu gehen und Leute zum Lachen zu bringen. Du willst ja dahin gehen, dass die Leute eine gute Zeit haben, dass die ihre Sorgen vergessen, dass die vielleicht schwierige Themen oder heikle Themen, über die auch lachen können. Das ist ja eigentlich so die Kunstform. Und wenn du es gut kannst, dann funktioniert das auch. Und wenn du es nicht gut kannst, dann klappt es nicht.
Ich muss noch mal kurz auf, weil Jochen meinte irgendwie, ob das einen Unterschied macht, wenn der Comedian ein Arschloch ist. Es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Arten von Humor. Und selbst wenn man sagen kann, die Person hat eine gewisse Art von Humor, gibt es wieder ganz, ganz unterschiedliche Arten von Witzen. Und ein sehr beliebter Witz ist ja etwas zu machen, wo man quasi sich selbst als Trottel in irgendeiner Art und Weise darstellt, indem man zum Beispiel so tut, als würde man etwas nicht begreifen. Und da macht es ja einen erheblichen Unterschied, ob man die Sache tatsächlich nicht begreift, also ob das wahr ist, oder ob man das nur spielt, weil man weiß, dass das eine lustige Übersteigerung ist. So zu tun, als sei man eine Person, die zum Beispiel mal etwas nicht versteht oder so. Und was du gerade gesagt hast mit diesem Make a Good Point Funny, da muss ich spontan an John Oliver denken. Der ist ja auch so ein, ich glaube, der Oliver und Stewart, haben die nicht sogar, hat John Oliver nicht sogar in der Sendung von Stewart angefangen?
Daily Show, ja.
Ja, also das ist zum Beispiel auch auch eine Art von Humor. Was ich immer so blödsinnig finde, ist, wenn Leute sagen, XY sei nicht lustig oder das und das ist nicht lustig. Es gibt sowas wie objektiv lustig nicht. Es existiert nicht. Es gibt nicht objektiv lustig oder objektiv unlustig. Es ist halt, du findest etwas lustig oder unlustig und das trifft auf andere vielleicht nicht zu. Und von daher ist es so müßig, darüber zu reden, weil es halt so eine Geschmackssache ist, ähnlich wie Musik oder ja, wie auch Essen. Ne? Ich meine, wir können scherzen darüber, dass man Ananaspizza nicht mag, aber das ändert ja halt nichts daran, dass es letztlich Geschmackssache ist, ob man etwas lustig findet oder nicht. Ne?
Nochmal zurück zu dem Twitter-Punkt. Ist es nicht denn eigentlich sinnvoll zu sagen, okay, es gibt nicht nur einen Follow-Button, sondern einen zweiten Follow-Button, wo man sich outen kann? Ich folge dir, weil ich, keine Ahnung, dich trotzdem scheiße finde. So, dann weiß man eben, alles klar.
Aber warum sollte ich das zulassen? Dann würde ich die Person ja direkt blocken.
Ja, okay, das stimmt auch wieder. Das ist jetzt nicht ganz durchgedacht, aber.
Also wenn einer, um das nochmal auf das Konzert sozusagen zu übertragen, wenn ich trete irgendwo auf und da kündigen sich 20 Leute an, die nur reinkommen, um Stress zu machen, ja, okay. Dann würde ich ja meinem Türsteher sagen, lass die mal nicht rein.
Das stimmt. Ja, oder du hast so Eier und sagst, alles klar, kommt her, mit euch werde ich fertig.
Ja, aber was hat denn mit Eier nichts zu tun? Es ist ja, also das ist ja keine Mutprobe oder so, sondern im Zweifelsfall versauen die es ja für alle anderen auch. Also jetzt in der Live-Geschichte. Ich habe da nur so drüber nachgedacht, weil ich ja öfter mal auch schon ich bin jetzt seit 2009, glaube ich, auf Twitter, also 13 Jahre, und das Krasse ist ja so auch, dass Twitter beziehungsweise die Gesellschaft oder alles hat sich ja in den letzten 13 Jahren auch enorm verändert und auch Sachen, die auf Twitter funktionieren, haben sie besser funktioniert, mal nicht. Man ist so richtig schön zu beobachten, wie auch so gewisse Trends, Memes, Humor, auch ganze Redewendungen oder so eine Art Internetsprech, wenn du so willst, sich verändert haben im Internet. Und ich kenne ganz viele Leute, die früher aktiv Twitter benutzt haben, um dort so eine Art Comedy zu machen, also einfach Jokes geschrieben haben auf Twitter. Ich habe selber das auch so eine lange Zeit sehr viel gemacht und mittlerweile sind die fast alle weg. Also kaum noch einer macht das, weil du einfach auch gar nichts gewinnen kannst im Zweifelsfall. Also du hast mehr zu verlieren als zu gewinnen. Wobei ich kenne viele Leute, die haben auf Twitter angefangen oder berühmt hier El Hotzo, kennt glaube ich fast jeder, berühmter Internet Twitter-Joker oder wie auch Comedian, wie man es auch immer nennen soll. Und der hat ja auch eine Riesenkarriere hingelegt, nur aufgrund seiner Twitter-Witze oder so, ne? Und da gab es ja früher viele Leute, die, glaube ich, auch den Einstieg in die Branche gekriegt haben. Hier, guter Kumpel von mir, Christian Pokerbeats, Huber, der dann auch immer sehr lustig getweetet hat. Hier auch einer von zwei Leuten von Gefühlte Fakten, Grüße gehen raus, hat ja auch immer lustig getwittert und ist dann, glaube ich, im Autorenteam vom Neo-Magazin oder so irgendwann gelandet. Ist auch schon ewig her, aber das war früher so eine richtige Plattform, um ja Comedy zu schreiben. Und mittlerweile ist es komplett verschwunden oder so, weil es gibt nichts mehr zu gewinnen. Im besten Fall kriegst du ein Like, im Worst Case verlierst du alle deine Jobs. So, weiß ich nicht. Aber ich, in meinem Fall habe ich halt festgestellt, ja, ich habe mich immer irgendwie als Comedian gesehen, weil das so meine Leidenschaft ist, weil ich auch so Fan davon bin. Und dann ist mir aufgefallen, ey, warte mal, kein anderer sieht dich als Comedian. Keiner sieht dich als Comedian. Die sehen dich als dieser Typ, der Videospiele spielt, at best, aber keiner.
Das ist ja schon negativ genug.
Das ist schon negativ genug, aber keiner hat diesen Kontext, den ich in meinem Kopf immer habe, so, wo ich sage, okay, Louis C.K., Dave Chappelle, Etienne Gade. Wenn ich jetzt hier irgendwas über Stewardessen schreibe, dann werden die ja wohl checken, dass das meine Comedian-Persona ist. Nee, die denken einfach nur, da sitzt irgend so ein Incel, der sein ganzes Leben Videospiele gespielt hat und jetzt irgendwie am Haten ist. Und ich verstehe nicht, warum die Leute so sauer auf mich sind. Ist ein interessantes Thema, wollte ich nur mal sagen. So, Humor im Internet,
Ich glaube, da ist, mal was darüber gelesen zu haben, dass halt allgemein auch die Presse massiv beeinflusst, ist die Art und Weise, mit welcher Art von Inhalten die Leute interagieren. Und dass halt polarisierende Inhalte dazu zählen, zu den Dingen, die für mehr Interaktion sorgen oder umgekehrt, dass negative Interaktionen etwas sind, nachdem insgesamt mehr gesucht wird oder woran die Leute insgesamt mehr teilhaben, was irgendwo naheliegend ist, ne? Weil wir kennen es ja auch bei uns, wir haben häufiger mal Themen, wo wir über irgendetwas reden, was in irgendeiner Art und Weise uns aufstößt, sage ich mal so. Ob das nun bei uns allen dreien gleichermaßen der Fall ist, ist wieder ein anderer Punkt. Aber das haben wir häufiger mal als Thema verglichen mit einer Sache, der wir einfach alle zustimmen, wo wir sagen, ja, gibt's ja gar keine Diskussion, sehen wir alle gleich. Und sehen nicht nur wir alle gleich, sondern das sieht so ziemlich jeder andere Mensch gleich. Und das ist insofern natürlich dann interessant, wenn du dir überlegst, das wissen ja auch die Plattformen, die diese Inhalte zur Verfügung stellen. Und die optimieren die Art und Weise, wie Inhalte dargestellt werden, ja auch danach. Und das ist irgendwo so ein bisschen doch, ich muss eigentlich sagen, erschreckend. Ich wollte gerade sagen, faszinierend kann auch einen negativen Beigeschmack haben. Ja, in gewisser Weise auch erschreckend, wenn du überlegst, dass ein Teil dessen, was Social-Media-Plattformen machen, nicht nur, was ja vielleicht schon schlimm genug wäre, dass das Auseinandernehmen von allem, was du denkst, ist, um dir irgendwie, keine Ahnung, Werbung oder sonst was zuzuliefern, sondern bewusst dir Dinge zu präsentieren, die da, weil sie wissen, dass du damit häufiger interagierst, in irgendeiner Art und Weise negativ sind, die also sauer aufstoßen werden. Und dann natürlich noch, dass es Leute gibt, die aktiv danach suchen. Das wären in deinem Fall halt die Leute, die zu deinem Stand-up-Comedy-Programm gehen, weil sie nichts, aber auch gar nichts von dem, was du sagst, lustig finden, sich aber aufregen wollen darüber. Mhm. Wobei, dann wären es wenigstens zahlende Gäste, wenn es ein Stand-up-Comedy-Programm sonst wo wäre. Das ist ja dann bei Twitter oder so nicht der Fall.
Herr Gade, Sie hatten heute ausverkauftes Haus in der Lanxess Arena. 15.000 Menschen haben Sie ausgepfiffen und gebuht. Wie geht es Ihnen dabei? Aber immerhin 15.000 Leute.
Ja. Ja. Solche Comedians gibt es ja auch tatsächlich. Also es gibt ja tatsächlich auch dieses Prinzip von Comedy, dass du weißt, es steht nicht im Vordergrund, etwas zu machen, was witzig oder auf den Punkt ist, sondern etwas, was in erster Linie spaltet oder und provoziert. Und du kriegst natürlich nicht immer eine exakte Spaltung hin, also so nach dem Motto 50-50 dafür und dagegen. Aber was zumindest irgendwie so provozierend ist. Diese Art von Comedians gibt's ja auch, die sich durchaus in verschiedene Art und Weise durchgesetzt haben oder zumindest damit haben über Wasser halten können.
Ja, absolut. Es gibt auch einen Haufen schlechter Comedians, die einfach einen scheiß Witz machen und sich dann hinstellen und sagen, ja, ihr versteht meinen Humor nicht oder ihr checkt die Satire nicht und Satire darf alles oder so. Also das ist ja auch, da wird ja auch im Namen des Humors oder im Namen von Comedy werden ja auch die schlimmsten Sachen teilweise verbrochen, möchte ich mal fast sagen. Das ist ja auch so ein bisschen dann das Blöde, dass man dann da auch so mit drin landet. Was auch immer lustig ist, ist, wenn du Applaus von der falschen Seite kriegst.
Und es dir vorgeworfen wird, ne?
Ja, und das dir vorgeworfen wird, weil du kannst dir natürlich nicht aussuchen, wer dir followt. Oder auf der anderen Seite wird dann gesagt, ja, das sollte dir zu denken geben, dass X deinen Tweet liked oder dass X das lustig findet oder sonst irgendwas. Was auch so eine so quere, also das ist so schäbig argumentiert, dass einem fast die Worte fehlen.
Unglaublich dämlich halt. Ne? Also ja. Ist ja, erstmal ist der grundsätzliche Fehler, ist ja dieses Konzept, worüber wir eben schon gesprochen haben, dieses Guilt by Association. Du bist mitschuldig, weil ich dich in Verbindung bringen kann mit einer Person. Das ist schon dumm genug, wenn es umgekehrt funktioniert. Mhm. Wenn man also sagt, du hast zum Beispiel einen Beitrag einer Person geliked, die irgendwo an anderer Stelle etwas anderes gemacht oder gesagt hat, was mir missfällt. Das ist ja schon häufig genug der Fall, dass man halt sagt, weil diese Person irgendwann mal irgendwas gesagt hat, was mir missfällt, ist es schon ein Fehler, etwas völlig anderes von dieser Person zu liken. Aber die Umkehrrichtung zu gehen, ist so eine besondere Art von bescheuert, ne? Zu sagen, dir hat jemand zugestimmt, den ich grundsätzlich für verachtenswert halte, wo ich mir denke, okay, das ist nicht mein Problem, das ist dein Problem. Ja. Aber nun gut, ich glaube.
Na sag, komm. Georg will hier kein Fass öffnen.
Ja.
Zu gefährlich. Komm,
raus damit. Raus, komm.
Hören Sie jetzt die letzten Worte von Georg Zahl, bevor er gekämpft wurde.
Den größten
und Jochen und Ichenga, die sich distanzieren mussten, öffentlich.
Dass man diesen Logikfehler begeht und sich damit brüstet und es als Argument nimmt. Ne? Also diese Schuldzuweisung, du hast etwas geliked, was eine Person gesagt hat, die mir missfällt. Das alleine ist ja schon schlimm genug. Ich hab gerade den Faden verloren, glücklicherweise.
Ich finde es aber ganz interessant, weil ich meine, ich stimme dir vollkommen zu.
Nicht weiter reinreiten.
Allerdings kann man ja auch sagen, dass wenn du jetzt, weiß ich nicht, du machst einen Joke und irgendwie alle Skinheads dieser Welt liken den. Dann kann man ja vielleicht auch überlegen, also zumindest scheint dieser Joke in gewissen Kreisen sehr gefeiert zu werden, warum auch immer erstmal.
Gilt doch immer noch, worüber ging denn der Joke?
Genau, natürlich, das ist ja klar, aber es kann ein Indiz dafür sein, dass der Joke dann vielleicht irgendwelche Sachen gesagt hat, die nicht so gut ankommen oder so.
Aber daraus folgt ja erstmal nichts.
Nee,
das ist wieder diese Reductio ad Hitlerum, ne? dass man halt sagt, und das ist ja eine Sonderform von diesem... Von
wie heißt das? Reductio ad Hitlerum? Das hast du dir gerade ausgedacht.
Nein, das ist wieder eine Sonderform von Guilt by Association. Das ist, wenn ich dich mit jemandem in Verbindung bringen kann, der quasi Hitler ist oder in dem Fall die Skinheads oder sonst was, dann habe ich quasi gewonnen. Mhm. Dann ist das, was du gesagt hast, ist deshalb falsch, weil dir die falsche Person zustimmt.
Genau.
Das ist genauso dämlich, aber das ist halt eine Sonderform davon, die sehr, sehr beliebt ist und sehr, sehr gut funktioniert. Die wird medial immer wieder verwendet. In Medien passiert es immer wieder, dass es heißt, bla bla bla, also von wegen Beifall von der falschen Seite oder ganz beliebt, das ist ein Talking Point von XY. Mhm. Ist auch scheißegal, wessen Talking Point es ist. Es gibt eine einzige Frage und die ist, ist das Gesagte grundsätzlich richtig oder ist es falsch? Also wenn es um so eine richtige oder falsche Frage geht, oder ist es moralisch richtig oder moralisch falsch? Mhm. Das wird es nicht dadurch, dass dir jemand zustimmt oder nicht zustimmt. Das kannst und darfst und musst du unabhängig davon untersuchen, vor allen Dingen, weil es ja tatsächlich als durchaus existentes Problem zum Beispiel mal neben vielen anderen Problemen, aber auch sowas wie eine rechte Szene gibt. Und wenn du immer wieder in diesem Zirkelschluss bist, dass deine einzige Logik daraus besteht, zu sagen, dass etwas, was jemand sagt, etwas ist, dem ein Rechter zustimmt, wie willst du dann jemals mit jemandem diskutieren oder jemanden inhaltlich aus so einer rechten Ecke rausbekommen, der sich freiwillig dorthin begeben hat und der gesagt hat, dieser Zusammenhang ist mir total egal. Was machst du denn dann? Also wie argumentierst du denn dann, wenn du mit Karl Faschow argumentieren wollen würdest?
Aus Karl Faschow. Grund.
Ja, Karl Faschow.
Karl Faschow ist
kann man natürlich normaler sagen, ja, das machen wir gar nicht, mit denen reden wir gar nicht. Wunderbar, schön und gut. Das ändert aber nichts daran, dass die existieren, ihre Meinungen haben und ihre Meinungen verbreiten und damit möglicherweise Dritte überzeugen, die es nicht stört, dass du sagst, aber mit denen rede ich erst gar nicht. Und das ist halt der springende Punkt, weswegen ich das immer so problematisch finde, diese Unlogik zu betreiben, Leute für etwas verantwortlich zu machen, letztlich nur dafür verantwortlich zu machen, dass sie in irgendeiner Art und Weise irgendeine Interaktion mit jemandem hatten, der nicht genehm ist. Du musst mehr machen. Du musst, wenn, tatsächlich in der Lage sein, ein Argument zu entkräften. Und das tust du nicht, indem du sagst, der das gesagt hat, ist aber böse. Mhm. Ja, und dann was?
Was man
wir
auch
haben so viele Fälle gehabt von Leuten, wo wir wissen, dass die, also moralisch gesprochen, dass die in der Vergangenheit und auch heute, wir wissen, dass die nach unserem Maßstab moralisch falsch handeln oder und böse sind. Aber das hilft dir ja noch nicht. Und das hilft dir vor allen Dingen gar nicht, wenn das Leute sind, die in irgendeiner Art und Weise an der Macht sind.
Du redest von Uli Hoeneß, oder?
Und da schließt sich der Kreis. Und deshalb folgst du dem FC Bayern.
Ganz genau. Ich mag das auch immer, wenn übrigens Georg steht.
Mit Georg dabei. Steht auf, hat das Fenster aufgemacht. Der ist in Wallung.
Ich mag das auch, wenn das so heißt, ja, dass es ein Begriff aus der rechten Szene ist. Vor allen Dingen, wenn so ein Begriff einfach.
Das ist
so
ein Unargument, das ist kein Argument.
Naja, vor allen irgendwas. Dingen, wir reden jetzt hier nicht vom Hitlergruß oder vom Swastika oder also vom Hakenkreuz, sondern einfach mittlerweile zum Beispiel, was ich neulich gelesen habe, dass der Begriff Woke. Ja, also Woke.
Ach so, ja,
W-O-K-E, Woke, dass das ja die Rechten oder so benutzen, wo ich halt überlege, so, was? Nee, halt überhaupt nicht. Also Woke wird auch in jeder Tageszeitung, in der New York Times, in was auch immer, ein ganz normaler Begriff, um eine gewisse political correct Bewegung auf Social Media, sage ich mal, zu beschreiben, mag sein. Dass das auch ein Thema ist, mit dem auch viele Rechte irgendwie ihr Problem haben und den Begriff benutzen. Aber das heißt ja nicht, dass jeder, der den Begriff Woke benutzt, vorher war es, glaube ich, Social Justice Warrior.
Wobei das ursprünglich eine Selbstbezeichnung war, ne? Aber genau. Mal ganz abgesehen davon.
Aber und dann war das so, okay, das benutzen jetzt die Rechten. Das heißt, alle, die diesen Begriff benutzen, sind automatisch rechts. Und plötzlich bist du so da, du hast diesen Begriff irgendwie benutzt, weil der einfach relativ klar, und wir sprechen ja hier immer noch über Sprache und Wörter, die Zusammenhänge erklären sollen oder so. Das heißt, wenn ich den Begriff Woke benutze, in der Regel weiß jeder sofort, was gemeint ist. Ist noch nicht mal wertend in irgendeiner Weise gemeint oder so, weil es gibt Sachen, da bin ich woke, es gibt Sachen, da bin ich nicht woke, keine Ahnung. Aber erstmal kann sich jeder was darunter vorstellen und plötzlich wird einfach behauptet, Das lässt sich ja empirisch auch gar nicht beweisen oder so. Einfach wird behauptet von einer gewissen Gruppe im Internet, so, woke ist jetzt Nazi-Begriff. Jetzt hatten wir das kürzlich gerade, als Finn Kliemann wieder seinen Ausraster bei Instagram hatte. Und da hat er irgendwie gesagt, ja, ich werde angegriffen von der woken Bubble. Wo ich dann auch gedacht habe, so, also abgesehen davon, dass das inhaltlich völliger Quatsch ist, weil er wurde ja nicht angegriffen von der woken Bubble, sondern einfach nur von Leuten, die, weiß ich nicht, das Recht schätzen oder Rechtsspruch oder sowas. Aber davon abgesehen wurde dann gleich gesagt, so, ja, er bedient sich jetzt rechter, weiß ich nicht, rechter von rechtem Sprech oder Wörtern oder was auch immer, und er ist jetzt quasi, nachdem er verurteilt wurde, sucht er jetzt eine neue Zielgruppe am rechten Rand und so, was halt so kompletter Bullshit ist. Also sorry.
So ein Einschüchterungsding in der Mangelung von Argumenten. Wenn ich kein Argument habe, dann sage ich halt, das ist ein rechter Talking Point zum Beispiel, ne, habe ich eben schon gesagt, dieses irgendetwas als rechten Talking Point zu bezeichnen. Oder eben, ja, das, ne, wie du gerade sagtest, dieses Woke käme irgendwie aus der rechten Ecke, der rechten Szene und so weiter und so fort. Das ist ja kein Argument für irgendwas. Das ist auch gar nicht als solches gedacht. Das ist im Prinzip so ein Einschüchterungsding. Das ist, es sagt dir, wenn du so weiterredest, dann zähle ich diese Ecke dazu. Und wenn ich damit erfolgreich bin, hast du gelitten. Und was ist natürlich der Effekt bei den meisten Leuten, dass sie sagen, das Risiko gehe ich nicht ein. Mhm. Warum sollte ich so dumm sein und das Risiko eingehen? Also vermeide ich zum Beispiel den Begriff oder überhaupt eine Diskussion zu einem Thema X oder Y, überhaupt Argumente, tatsächliche Argumente.
Ja, vor allen Dingen, Thema X oder das Y. Polarisiert ja in einer gewissen Form auch, weil die Leute natürlich auch sich dann entweder nach links, nach rechts oder in irgendeine Ecke stellen mit ihren Argumenten und eben nicht mehr... Ja,
machen es ja gar nicht selbst.
Nicht mehr. Also
das ist ja etwas, was in vielen Fällen fremd gemacht wird, ne?
Ja, aber du äußerst dich dann ja auch ungern, wenn du das Gefühl hast, du wirst dann in eine Ecke gedrängt oder ja, genau. So. Genau, das heißt, du sparst dir dann deine Mittelkommentare oder deine ausgeglichene oder keine Ahnung.
Das ist ja das Ziel, wenn man sowas benutzt wie dieses Guilt by Association, wenn man sagt, irgendwie, das handelt sich um sowieso Sprech oder um einen sowieso Talking Point. Oder was ist noch so ein Unwort? Dog Whistle. Ist genau dasselbe eigentlich wieder. Ne? Das ist so,
Hundepfeife.
Wenn man inhaltlich absolut nichts beizutragen hat und inhaltlich ein Argument nicht ansatzweise entkräften kann, möglicherweise entweder, weil man dazu nicht in der Lage ist, was sehr oft der Fall ist, oder weil es tatsächlich richtig ist, dann benutzt man sowas halt. Dann benutzt man halt solche Mittel.
Ja, es ist halt, gerade in diesem Fall Finn Kliemann, finde ich halt sehr interessant zu sehen, weil der einerseits natürlich medial ultra präsent ist und jeder eine Meinung hat und jeder was dazu sagt und irgendwie kennt und so. Jetzt hat ja zum Beispiel neulich Olli Schulz, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, der hat sich ja im Prinzip, der ist ja befreundet gewesen oder ist befreundet mit Finn Kliemann, haben ja zusammen diese Hausboot-Geschichte gehabt, da wo dann auch diese Netflix-Serie entstanden ist, haben wir, glaube ich, sogar mal hier im Podcast drüber gelabert, kennen sich gut, whatever. Und dann wurde ja immer irgendwie verlangt, dass Olli Schulz sich irgendwie distanziert von Finn Kliemann oder zumindest öffentlich Stellung bezieht. Das hat er dann in Fest und Flauschig im Podcast mit Jan Böhmermann extra und explizit nicht gemacht. Jetzt hat er neulich zum ersten Mal wirklich explizit was zu diesem Thema auf Instagram ein Statement veröffentlicht und gesagt, dass es halt keine Schlammschlacht, eine öffentliche Schlammschlacht zu dem Thema geben wird im Podcast. Und dann hat er halt gemeint, so dass er aber sich halt viele Gedanken darüber macht, wie auch so ein Shitstorm, was das so mit Menschen macht. Und hat den bemerkenswerten Satz gemacht, dass er sowohl, Finn Kliemann als auch Jan Böhmermann schon in der Küche hat heulen sehen. Ne, ich meine, Jan Böhmermann, egal wie man ihn jetzt findet oder was man mag oder so, aber der hat natürlich auch ordentlich schon, hat schon viel ausgeteilt, aber natürlich auch, keine Ahnung, wurde gedoxt, die Adresse geleakt und weiß ich nicht was gemacht und an Morddrohungen, Entführungsdrohungen für seine Kinder und keine Ahnung, was da alles gekommen ist. Also, und jetzt bei Finn Kliemann hat man ja auch gesehen, was so ein Shitstorm, was da so reinprasselt. Und dann hat Olli Schulz halt gesagt, dass er da auch dran an diese Frau denken musste mit diesem, wo dieser Vorfall war mit Jerome Boateng, die dann in den Selbstmord getrieben wurde, nach, glaube ich, Aussagen, die Jerome Boateng gemacht hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass er schuld ist, ich kenne den Fall auch zu schlecht, ich will da nichts Falsches sagen, aber der Punkt, den Olli Schulz machen wollte, war halt, dass er sagt, ey, dass man halt dass er sich halt Gedanken darüber macht, was so eine öffentliche Shitstorm-Welle, die immer über dich einschaut, wenn das ganze Volk eine Meinung hat oder dich fertig macht oder was auch immer, was das halt bewirken kann mit Menschen, woraufhin Olli Schulz einen Shitstorm gekriegt hat, weil ihm unterstellt wurde, dass er ja sozusagen Finn Klimans Schuld verharmlost, denn dieses Beispiel, das er gewählt hat, ist ja komplett daneben, weil diese Frau ist ja nicht schuldig, sondern Opfer und Finn Kliman ist ja schuldig.
Und, aber das ist wieder diese
und das ist sowas, wo ich dann denke, ja, und das ist ganz kurz, wo ich dann denke so, Alter, entweder bin ich komplett bescheuert und raff's nicht oder alle anderen, die sich darüber aufregen, sind komplett bescheuert und raffen's nicht, weil der Punkt, den er klar macht, du kannst dir doch nicht, wenn du einen Vergleich machst, kannst du doch nicht genau die Punkte raussuchen bei diesem Vergleich, die nicht vergleichbar sind, sondern du musst doch bei einem Vergleich gucken, wo ist denn die Gemeinsamkeit und was ist der Punkt, den er da mit dieser Gemeinsamkeit machen will. Und der Punkt von Olli Schulz war ja nicht, die ist unschuldig, also ist Finn Kliman auch unschuldig, sondern der Punkt war doch einfach nur, was für Auswirkungen hat öffentlicher Druck auf die Psyche eines Menschen, egal ob er jetzt schuldig ist, ob er Dummheit gemacht hat oder ob er ein Opfer ist, einfach nur, was kann das auswirken? Und man kann natürlich sagen, ja, Finn Kliman ist schuld oder hat Scheiße gebaut und muss auch mit dem Shitstorm leben, aber wie weit darf das denn gehen? Wie weit darf man denn einen Menschen öffentlich verfolgen und fertig machen und ja, wirklich zerstören? Wie weit darf das gehen? Und laut manchen, habe ich das Gefühl, im Internet darf das endlos gehen.
Natürlich.
Endlos, bis diese Person, also dieses klassische, hängt ihn höher. Kein Erbarmen, der Typ hat betrogen, der Typ hat einen Fehler gemacht, der Typ hat sich geiler gemacht, als er ist. Der muss jetzt zerfickt werden von der Öffentlichkeit. Eine Alternative geht es nicht. Und wer Mitleid damit hat, macht sich im Prinzip mitschuldig.
Ja, ich habe den Tweet von Olli Schulz auch gelesen und die Reaktion, da war ich auch ein bisschen erstaunt tatsächlich, weil ich fand den Tweet nämlich eigentlich so, ich habe es verstanden, was er meinte. Ne? Also ja, hört mal auf, es reicht und der hat jetzt genug
damit zu kämpfen. Das hat er noch nicht mal gesagt,
hört ja,
mal
auf, aber, es reicht. Ja, genau, genau. Also ne, zwischen den Zeilen so, Leute, überlegt mal, was ihr da macht. Und als dann am nächsten Tag der andere Shitstorm losgeht, habe ich auch gedacht, ey, so, Twitter ist komisch geworden. Schwierig.
Ja, das ist ja nicht. Das ist
ja,
nicht
ja, die Menschen, also, die Menschen oder der Umgang.
Ich verstehe, was du meinst und teile das auch, Etienne. Also es ist ja nichts, was sich kategorisch ausschließt. Man kann ja sowohl schuldig an etwas sein, als auch, dass die Reaktion darauf so derart unverhältnismäßig ist, dass man sagen muss, ich habe jetzt Mitleid mit dem, weil es mag zwar sein, dass er der Auslöser für diesen Shitstorm er selbst war, er oder sie selbst war, wie auch immer. Und es geht jetzt nicht speziell nur um diese Klimageschichte, die ich selber nur sehr am Rande verfolgt habe. Aber es kann ja trotzdem dazu führen, dass die Folgen dessen völlig übertrieben sind. Ich verstehe die Logik, dass jemand sagt, es ist ein Unterschied, ob jemand sich gar nichts hat zu Schulden kommen lassen oder ob er zumindest mal der Auslöser ist und sich etwas hat zu Schulden kommen lassen. Das ändert aber nichts daran, dass es halt nicht immer dieses Schwarz-Weiß gibt im Sinne von, wenn jemand sich etwas zu Schulden hat kommen lassen, dann ist jede Form der Bestrafung legitim. Und das sehe ich halt nicht so. Ne? Es gibt so viele Fälle. In letzter Zeit zum Beispiel gab es, um mal etwas zu nennen, was gar keine so brisante Komponente hat, diesen PC-Hersteller, der irgendeinem Influencer oder einer Influencerin einen PC nicht zur Verfügung stellen wollte, obwohl sie den bei der Verlosung gewonnen hatte, weil sie seiner Meinung nach zu unwichtig war oder zu wenig Follower hatte. Irgendwas in der Richtung. Mhm. Und daraufhin gab es einen Shitstorm gegen diesen PC-Hersteller, gegen den Besitzer dieses Ladens und so weiter und so fort. Völlig zu Recht. Wenn das dann darin gipfelt, dass derjenige zum Beispiel tätlich angegriffen werden würde, wäre das was, wo ich sage, ab da endet's, also nicht ab da endet, spätestens da endet's. Spätestens da sollte jedem klar sein, dass das nicht mehr verhältnismäßig ist. Wahrscheinlich endet's noch weiter vor. Und ich glaube, dass dieses Gefühl dafür oder dieses Differenzieren wollen, ist halt in manchen Köpfen einfach gar nicht da, wo es halt darum geht, wenn jemand etwas gemacht hat, das ich verurteilenswert finde, egal welche Art und Weise, in dem einen Fall der Geschäftsbesitzer, der jemanden benachteiligt, der keine Ahnung was hätte, einen PC bekommen sollen, der andere diese Klimageschichte oder irgendwas anderes mal sagt, ab jetzt ist mir jedes Mittel recht.
Ich finde halt auch, was du sagst, also ich würde sogar noch so weit gehen, hast ja auch schon angedeutet, also es geht gar nicht nur um physische, also dass einem Schläge angedroht werden. Ich finde halt, wir leben halt in einer Zeit, wo ja, das gar nicht mehr sein muss, dass du jemandem physische Schläge antrittst, weil du kannst schon durch online einen Menschen mehr oder weniger so zerstören, dass es schlimmer ist, weil du kriegst eins auf die Nase, hast Nasenbeinbruch, ist nach einem Monat die Nase wieder okay, alles cool. Sage ich jetzt mal so. Ich will das jetzt nicht verharmlosen, irgendwie Schläge oder so. Aber du kannst einen Menschen online so fertig machen, dass diese Person nie wieder arbeiten kann, nie wieder einen Job findet im Prinzip, wenn man guckt, wie das so heutzutage läuft.
Ja, oder noch schlimmer, guck dir die jungen Leute an Schulen, wenn Leute so gecyberbullied werden, was dazu führen kann, dass sich junge Menschen und nicht nur junge Menschen suizidieren, nachdem sie halt von einer Gruppe von anderen, und das sind ja teilweise nur kleine Gruppen, aus ihrem sozialen, unmittelbaren Umfeld irgendwie fertig gemacht wurden.
Genau, und das finde ich halt, das muss man halt auch heutzutage zumindest mal beobachten dürfen, ohne dass das ein Freispruch für die Person ist. So, dass das eine hat mit dem anderen nichts, meiner Meinung nach, nichts zu tun. Du kannst trotzdem sagen, der ist schuldig. Und wenn er schuldig ist und wenn das vom Gericht bewiesen ist, dann muss er in den Knast. Okay, dann ist das so. Und dann sollte da auch, dann muss man auch kein Mitleid haben, wenn die Person in den Knast muss, wenn sie irgendwas gemacht hat, was offensichtlich strafbar ist und das rechtfertigt. Aber dass man trotzdem, und jetzt komme ich nochmal zurück zum Thema Kontext. Wir haben hier immer noch, wir sind hier hingekommen, auch über Olli Schulz, der ein Freund ist. Und jetzt kann man ja sagen, das ist doch scheißegal oder so, aber ist doch klar auch, dass da, wir reden von jemanden, die befreundet sind, die sich privat kennen, und dass diese Person dann sagt, ja, dass diese Person auch in einer gewissen Weise gezwungen ist zu differenzieren und nicht wie ein Roboter einfach nur noch einzelne Nullen sieht und sagt, ich breche mit der Person, ruf mich nie wieder an, ich habe mitgekriegt, was du mit den Masken gemacht hast. Das ist doch auch völlig unrealistisch, sondern dann geht man doch auch hin und sagt, keine Ahnung, das wissen wir ja nicht, was da privat passiert ist. Also sag mal, ey, Alter, komm mal klar in deinem Leben, was du da die letzten Jahre abgezogen hast, kompletter Scheiß. Und dass du wirst ordentlich zur Kasse gebeten. Und wenn du Pech hast, musst du sogar in den Knast. Das ist richtig kacke. Trotzdem, finde ich, geht das zu weit, wie die Leute jetzt dich fertig machen. Und das tut mir leid für dich. Und diese zwei Erkenntnisse, einer Person zuzutrauen, die befreundet ist mit der jeweiligen Person, das ist schon zu viel Empathie für offensichtlich 99% der Menschen in Social Media. Und keine Ahnung, ist einfach krass. Ich finde es einfach schlimm, dass du nicht sagen kannst, ey, ganz schön krass, also es geht vielleicht alles gerade ein bisschen weit, und die Meute stürzt sich auf dich und sagt, ey, du verharmlost das und du willst sie nur verteidigen, weil er dein Buddy ist oder was auch immer. Ja, keine Ahnung, ist irgendwie...
Das ist ein allgemeines Problem, wenn
ist alles nicht geil.
Beim Differenzieren, glaube ich. So.
Ja.
Das passiert aber immer wieder, wenn jemand sagt, pass mal auf, es gibt zumindest noch Punkte, die du möglicherweise gar nicht bedacht hast in deiner Beurteilung einer Situation. Schon alleine dafür gibt's ja Menschen, die dir den Kopf abreißen wollen. Da gibt's nichts zu bedenken, da kann es nur eine Sicht geben und so weiter und so fort.
Ja.
Ach, was wir für schöne Themen haben, ne?
Ja, bekannt ist doch auch mal okay, ist doch auch mal okay. Weißt du, normalerweise sind wir dafür bekannt, hier die Premium-Jokes rauszupfeffern. Ich bin mir auch sicher, Jochen hat gleich noch eine Story, wie er irgendwie auf dem Balkon einen Stuhl gebaut hat und die halbe Nachbarschaft abgebrannt ist.
Nee, ich hab aber mir, das ist gut, wo du das sagst, ich habe eine Liege gebaut. Also, siehste? Aber falsch zusammengeschraubt. Das
war einfach nur ins Blaue geraten. Unglaublich, dass es ein Treffer ist.
Ja, es ist eine Sonnenliege, hat meine Frau gekauft, hat gesagt, schraub mal zusammen. Vorne müssen Rollen.
Moment, du hast eine eben klang es so, als ob du dir selber eine Sonnenliege gebaut hast. Jetzt hast du sie gekauft und zusammengebaut.
Aus drei, also es sind nur drei Teile. Die Liege, vorne die Stütze und hinten die Stütze, wo Rollen dran müssen.
Dann sag doch nicht, ich habe eine Liege gebaut.
Hab ich mich vertan, ich habe die zusammengebaut. So.
Weil demnach habe ich einen Fernseher gebaut, das waren mehr als drei Teile. Das war ein Fernseher, eine Fernbedienung, Batterien und eine Aufhängung.
Wie viel, Leute, wie viel kann man falsch machen, wenn man die Liege hat? Vorne muss man die Beine dran schrauben und hinten muss man die Breite dran schrauben und dann noch Räder dran schrauben. Erstmal wird man sagen, da kann man eigentlich nicht so viel falsch machen, oder? Also
naja, klingt jetzt so.
Was hast du gemacht?
Ich habe vorne die Beine dran geschraubt, die eigentlich für hinten sein müssen, und auch vorne die Räder dran geschraubt. Und hinten.
Moment, du hast vorne an die Liege. Beine. Hast du schon mal eine Liege gesehen, Jochen?
Ja. Meine Frau mir auch gesagt, aber die Räder sind falsch. Nee, du kannst ja von beiden Seiten eigentlich schieben. Also du schiebst die ja über die Rollen, so, dann hebst du ja die halt hinten an. Wie auch immer. Also es funktioniert ja eigentlich beides. Es sieht komisch aus.
Naja, ja, okay. Ich kenne ja die Liege nicht, deshalb.
Das Blöde ist, die Liege hat hinten natürlich eine Kopfstütze, die man so einrasten kann in drei unterschiedlichen Winkeln. Ne? Mhm. Geht jetzt aber nicht ganz nach unten, weil da eben die Rollen, ist egal. Weil
die Rollen
falsch montiert sind.
Dann montier die doch ab und mach die an die richtige Stelle.
Das muss ich machen. Ich hab versucht, einen Tag lang zu argumentieren, dass das gar nicht so schlimm ist.
Und Moment, aber die Räder, das ist doch vermutlich eine Arbeit von 5 Minuten.
Ich bin sehr beschäftigt.
Und statt die richtig zu montieren, argumentierst du einen Tag, warum die zwar falsch sind, das aber trotzdem okay.
Aber kennt ihr das nicht? Wenn du was baust oder zusammenschraubst, dann ist man stolz darauf. Und dann möchte man nicht hören, das ist aber falsch. Dann muss man erstmal sagen.
Aber wenn es falsch ist. Ja. Als ich den Fernseher gebaut habe übrigens, habe ich die Halterung verkehrt rum montiert. Jetzt wäre der Fernseher halt rausgefallen. Aber ich habe nicht argumentiert, dass man den ja trotzdem aufhängen kann.
Ja,
ich habe das Ding abgeschraubt und wieder richtig rum dran geschraubt.
Das werde ich heute auch machen müssen.
Ja, das ist doch gut. Da hast du eine Mission. Was jetzt was, worauf du dich freuen kannst, nochmal daran. Hast du dir auch extra Werkzeug gekauft dafür?
Nee, ich habe ja einen Werkzeugkasten und da ist aber so Billo-Werkzeug drin, so ein genau. Dingsbums. Und
ich meine, du bist Großgrundbesitzer, Jochen. Mhm. Wenn ich ein Haus hätte, das ist mein absoluter Traum. Eines Tages will ich, ich bin ja aufgewachsen hier mit, wie heißt hier, Binford 2000.
Hör mal,
Home Improvement.
Hör mal, wer der Hämmert.
Genau. Ganz früher großartig. Übrigens in der ARD lief das mal, nachts, glaube ich, um 23 Uhr.
Pamela Anderson.
Und da hieß es noch der Dünnbrettbohrer. Weiß ich noch.
Ja?
Er könnte immer nachgucken.
Das sagt
hieß,
mir was.
Ja, ja, das hieß ganz früher, hieß es der Dünnbrettbohrer. Dann haben sie es umgeändert in Hör mal, wer der Hämmert. Ich glaube, als es dann auf RTL lief. Home Improvement in den USA, genau. Und mein Traum war immer so ein Haus. Und dann habe ich da so eine Garage. Und mit meinen Jungs schraube ich dann an irgendwas. Und habe dann auch so wirklich so eine Wand mit allen Werkzeugen. Und alles ist top sortiert. Also wenn einer sagt, gib mir mal den Torx,
ja.
Dann weiß ich exakt, wo der ist, in der untersten Schublade, weil den nämlich niemand benutzt für irgendwas, außer für irgendwelche fancy technischen neuen Projekte, aber dann wüsste ich genau, wo dieser Schraubenzieher ist und er kommt auch immer dahin und ich habe auch einfach für jede Situation das richtige Werkzeug, auch wenn ich es nur einmal in 10 Jahren benutze.
Das ist geil.
Ich habe auch einen Laubbläser zum Beispiel dann oder eine Gartenschere, eine elektrische Heckenschere, obwohl ich gar keine Hecken habe, all so ein Kram.
Aber ist dir denn nie aufgefallen, dass du eigentlich gar kein Interesse daran hattest, das wirklich
ja,
zu
weil
machen?
Ja, aber ich hatte ja kein Interesse daran, weil ich ja nie so gelebt habe.
Und du meinst, das wäre dann gekommen? Sobald das die kommt. Garage da ist, wird man
ja,
zum Heimwerker.
Ja, glaube ich schon. Ich glaube, wenn ich, na gut, also es fängt schon mal damit an, du brauchst, glaube ich, dein eigenes Haus. Es muss dein eigener Besitz sein, damit du die Motivation verspürst, irgendwelche Verbesserungen vorzunehmen. Ich habe jetzt hier eine Mietwohnung. Wenn hier eine Tür schief hängt, denke ich mir, fuck die Tür. Wenn das jetzt meine Wohnung wäre, die mir gehören würde, dann würde ich, glaube ich, die Motivation haben, diese Tür zu ersetzen oder richtig reinzuschrauben oder zu lackieren oder was auch immer. Diese Motivation habe ich nicht, weil es nicht meins ist.
So ist das.
Und ich glaube, wenn ich ein eigenes Haus hätte mit so einer Garage, dann würde ich irgendwo sehen, da ist irgendwie eine Hecke schief oder so. Würde ich mir einen Heckenschneider kaufen.
Aber es gibt ja tausende Dinge, die man auch in der eigenen Wohnung machen kann, die Dinge betreffen, die einem gehören. Also sei es nur irgendwelche Sachen an Möbeln oder so. Man halt sagt, okay, die Lampe hängt mir hier zu schräg oder das sieht aber kacke aus, die Deckenlampe in der Küche, das Kabel hängt zu komisch raus. Ich mache jetzt mal das Kabel ordentlich.
Ja,
und das
aber
ich zum Beispiel nicht.
Good point, ich
da
auch
ist
nicht.
Für mich klar, auch wenn mir das Haus gehören würde, würde mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt nicht das Rieseninteresse plötzlich aus dem Nichts kommen, zum Heimwerkerkönig zu werden.
Aber in meinem Kopf schwingt dann halt so ein bisschen damit, Ich habe genau so eine Situation. Wir haben so in der Küche so eine Verlängerungsschnur, die mehr oder weniger einmal über alles drüber geht. Und dann haben wir, und weil die Schnur zu lang ist, haben wir sie dann hinterm Toaster versteckt und das ist alles nicht gut. Naja, egal. Auf jeden Fall denke ich mir dann halt, aber im Hinterkopf, naja, du wirst ja nicht ewig hier bleiben. Warum soll ich mir jetzt die Mühe machen und das da schön machen? Aber wenn das jetzt meine Wohnung wäre, mein Haus, ich wüsste, da werde ich jetzt die nächsten 40 Jahre meines Lebens verbringen, kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Veränderung in der Herangehensweise bewirkt, dass ich mir dann sage so, naja, komm, willst du jetzt für ewig, dass dieses Kabel da raushängt? Mhm. Und dann, das ist der Moment, wo ich dann an den Werkzeugkasten gehe und zum Beispiel so Kabelbinder benutze oder sowas.
Es ist auch so, oftmals sage ich zu meiner Frau, Sekunde, ich weiß, wo das ist, ich gehe mal in den Werkzeugschuppen. Und wenn du allein diesen Werkzeugschuppen betrittst, ist es so dein anderes Reich. Es ist so erhaben und es macht Spaß. In einem eigenen Werkzeug. Der sieht zwar scheiße aus im Moment, ich muss aufräumen.
Ich wollte gerade sagen, also dein Werkzeugschuppen und erhaben in einem Wort ist so ein bisschen, ich kenne den Werkzeugschuppen.
Ja gut, da ist noch was zu machen. Aber es ist ja immer was zu machen, das ist ja das Gute. Muss aufgeräumt werden, sortiert werden. Und ja, sortieren macht richtig Spaß.
Georg hat schon recht, dass es könnte natürlich, also ich weiß es ja nicht, ich habe ja kein Haus, aber es könnte natürlich sein, dass ich auch wenn ich ein Haus hätte, genauso faul bin wie jetzt in meiner Mietwohnung. Und einfach keinen Bock habe, irgendwas zu machen. Ich würde es aber drauf ankommen lassen. Also wenn mir jemand ein Haus schenken will, würde ich hier gerne mal den Versuch starten. Ich habe ja schon öfter gesagt, ich wäre ein sehr guter, reicher Mensch. Und ich könnte einfach mal, wenn ihr mich reich macht, würde ich einfach mal das austesten und euch meine Testergebnisse dann mitteilen.
Also ich meine, du kannst ja damit anfangen, irgendwas zu bauen oder restaurieren, was dir gehört dann. Sei es nur, ob es ein Möbelstück ist oder ein Mofa oder ein Auto oder sonst was. Um schon mal auszuloten, wenn es komplett mir gehört. Ja, das ist jetzt mein Porsche, den ich mir da gekauft habe. Habe ich dann die Motivation, da jeden Abend runter in die Garage zu gehen und 2 Stunden dran zu arbeiten?
Naja gut, okay,
bei ich mir war gestern. Die Antwort, glaube ich, wahrscheinlich nicht.
Ich war gestern in so einer Selbstwaschanlage. Kennt ihr die mit so Hochdruckreinigerpistolen? Mhm. Ja. Und habe gestern komplett mein Auto mit diesen verschiedenen Dingern abgeschossen. Übrigens, ich glaube, dass die bescheißen. Ihr kennt diese Selbstwaschanlagen, ne? Wo man so reinfährt und dann hat man da so Düsen, wirft ein paar Münzen rein, kann selber die Waschprogramme auswählen.
Also da gibt es mehr Hochdruck rein. Ich war noch nie in so einer Box. Ich kenne das nur immer so, wenn man
da. Da gibt es verschiedene. Es gibt so eine, es gibt so eine Schaumbürste, dann gibt es verschiedene Hochdruckreiniger. Und dann stand auf Stufe 5 oder 4 oder 5 war irgendwie Heißwachs. Und dann habe ich mal so meinen Finger in diesen Strahl gehalten. Weil ich mal wissen wollte, wie sich Heißwachs anfühlt und auch mal dran riechen und so. Klassiker. Mhm. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, die Stufe davor war irgendwie Klarreiniger. Und ich glaube, da hat sich überhaupt nicht zwischen Stufe 4 und 5 geändert. Meiner Meinung nach war das exakt das gleiche wie bei Stufe 4. Es war erstens mal nicht heiß, weil sonst hätte ich meinen Finger da nicht so einfach reinhalten können. Ich habe da auch nichts Wachsmäßiges irgendwie spüren können oder irgendwas sehen oder riechen können oder so. Ich glaube, die sagen dir, da steht dann in der Handzeige, oh, jetzt kommt Heißwachs. Da kommt einfach nur Wasser raus.
Der leuchtet eine andere Lampe.
Habt ihr schon jemals von jemandem gehört, der gesagt hat, ich rufe da mal an bei der Waschanlage und sag denen, ich glaube, aus ihren Düsen kommt gar kein Heißwachs. Macht kein Mensch.
Ja, ich glaube auch, du kannst ja unterschiedliche Programme auch in der Waschstraße kaufen. Ich glaube, es ist einfach das alles eins.
Gibt es Unterbodenwäsche.
Unterbodenschutz, aber keiner sieht das.
Glanzwäsche und Unterbodenwachs, als ob irgendeiner unter das Auto klettert und guckt, ob's wie der Glänzgrad am Auspuff ist. Du denkst einfach, okay, ich habe 5 Euro mehr gezahlt, jetzt ist es auch 5 Euro schöner. Bullshit. Mhm. Die spucken auf dein Auto.
Ist das denn günstiger, wenn man in diese Einzelkabine fährt, das alles selber macht, als wenn man so in eine Waschanlage rein? Was ist der Unterschied? Also preislich und...
Es kommt drauf an, wie du es machst. Also du kannst das für 4 Euro hinkriegen, kannst auch da 15 Euro lassen. Aber es ist vor allen Dingen mit den Kids auch immer ein großer Spaß.
Okay.
Wobei der Kleine wäre fast weggeflogen. Der hat dann diesen Hochdruckreiniger genommen und dann da drauf gedrückt. Das Ding, er hat ihn fast vom Rückstoß her weggeschleudert.
Und bei den Staubsaugern muss man auch aufpassen, ne? Dass man das Spielzeug oder die Hand nicht einsaugt.
Wenn da jetzt wirklich kein Heißwachs drin ist, kann man das nicht irgendwie so Kannst du nicht eine Probe nehmen?
Habe ich auch überlegt.
Dann diese Waschanlage, so Günther Wallraffen.
Und dann das gehst du einfach
das
dahin.
Deutscheste, das Deutscheste, was man machen kann. Eine Probe aus der Waschanlage nehmen, dann einreichen und sich beschweren, dass da nicht genug Heißwachs ist. Das feiere ich schon fast wieder.
Das ist eine gute Idee.
Das ist also, wenn die dafür mehr Geld verlangen.
Gut. Ich fahre da, ich glaube, ich fahre da nochmal hin. Ich werde die.
Kannst du mit meinem Auto
hinfahren?
Das ist ja
einer ganz großen Sache auf der Spur. Vielleicht ist das hier, ne, der nächste Riesenskandal.
Wie heißt dieser Film mit Julia Roberts, wo die diesen, wisst ihr noch, wo die auch einen Oscar für gewonnen hat, wo die,
Aaron Brockovich?
Aaron Brockovich, genau. Das ist Eddie Brockovich hier. Ich werde diesen Skandal um Selbstwaschanlagen aufdecken und vielleicht so eine weltweite Verschwörung oder so, weil wer weiß, das kann sein, dass das weltweit passiert, dass es so ein gängiges Ding ist und ich klingel bei den Leuten von Tür zu Tür mit meinem kleinen Pröbchen und zeig denen, dass das kein Heißwachs ist und werde hier einen riesen Betrugsskandal werde ich hier aufdecken.
Ja, das ist gut.
Nicht gut.
Ja? Ich habe euren Support.
Fälle. Unseren Support hast du.
Auf jeden Fall.
Euer Like genau, auf
Jochen
Twitter.
Unseren Support hat, mit seiner Stradivari hier zu Dings zu gehen. Wie heißt er nochmal?
Ah, das Rätsel.
Bares für
das
Rares.
Rätsel höre ich. Das Rätsel kommt jetzt.
Ich lasse das gerade nochmal durchgehen, Jochen. Beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge wollen wir Feedback haben, was mit deiner Stradivari. Ist die überhaupt noch in deinem Besitz? Liegt noch am Schrank.
Jetzt holt er sie.
Wieder weg.
Ein einfaches Ja hätte gereicht.
Ich habe sie wieder dahin zurückgeräumt, wo ich sie gefunden habe.
Jetzt springen Sie doch mal zu Bares für Rares. Ich verstehe das. Ich melde dich einfach unter deinem Namen an. Ich habe ja alle deine Daten.
Oder halt zumindest irgendjemanden, such dir jemanden, der sich damit auskennt, der mal zu dir zu Besuch kommt. Und dann machst du mal ein Video, wo er dir sagt, nee, das ist keine Stradivari, das Ding ist keine 20 Euro wert.
Ey,
oder aber, du hast das nächste Restaurationsprojekt.
Du hast so viel alten Scheiß, du musst ja nicht nur die Stradivari mitnehmen, du kannst ja auch, weiß ich nicht, einfach deinen Personalausweis oder so.
So, als am 6. Dezember 1917 im Hafen von Halifax zwei Schiffe mit einer Geschwindigkeit von weniger als 2 km/h kollidierten, hatte das was zur Folge.
Zwei Schiffe.
Mhm.
Wo ist Halifax? Ist das Australien?
Kanada.
Sag ich doch, Kanada.
Glaube ich.
Ah, wer fängt an?
Kanada.
2 Kilometer. Das klingt wie so eine Textaufgabe im Matheunterricht.
Darf ich anfangen?
Mhm. Ja, fang gerne an.
Darf ich anfangen?
Ich könnte mir vorstellen, dass dadurch die größte Ölkatastrophe der Welt entstand.
Nee.
Okay.
Entstand dadurch etwas von katastrophalem Ausmaß?
Kann man so sagen.
Wow.
Das heißt, 2 Kilometer ist ja eigentlich nicht viel.
Nee, 2 km/h ist ziemlich wenig. Ja.
Das ist ja Schrittgeschwindigkeit.
Unter.
Unterschrittgeschwindigkeit. Okay. Also durch die Kollision ist etwas an den Schiffen kaputt gegangen?
Ja, auch. Ja.
Ist eines oder mehr als eines der Schiffe gesunken?
Ich glaube ja, ich glaube beide, die technisch als gesunken bezeichnet werden, weiß ich aber nicht mit Sicherheit. Also ich sag mal ja.
Und hatten beide gefährliche Ware an Bord?
Nee.
Also, ich habe ganz genau in dein Gesicht geguckt, Georg. Als Eddie sagte, da ist was Schreckliches passiert und die beiden Schiffe sind untergegangen, sagtest du nur, ja auch. Das bedeutet, es ist neben den Schiffen noch etwas zu Schaden gekommen.
Ja.
Kaputt gegangen. Etwas, was zum Beispiel eine Brücke. Ist eine Brücke zu Schaden gekommen?
Glaube nicht.
Die angesprochene Katastrophe, die durch die Kollision entstand, hat das etwas mit Sachen zu tun, die dann ins Wasser gekommen sind, die nicht hätten ins Wasser kommen dürfen?
Nee, also nicht. Gut, ich denke in die richtige Richtung, aber nee, das ist es nicht. Das ist wieder sowas wie die Ölkatastrophe.
Mm-hmm.
So, ne? Nee, sowas war es nicht.
Okay. Die Ladung auf einem oder beiden der Schiffe war extrem wertvoll?
Ist nicht der Punkt, nee. Also es kann sein, dass die teuer war, aber darum geht es gerade nicht.
Die Kollision hat die für eine Verstopfung gesorgt. Also das zum Beispiel, so wie hieß das Schiff da im Suezkanal?
Ich weiß, was du meinst. Nee. Hm. Also es kann sein, dass sie zu Teilen auch solche Folge hatte, aber das ist nicht der springende Punkt. Nicht die größte Baustelle, nicht das größte Problem.
Ist das größte Problem, dass die gesunken sind? Nein.
Okay. Hat es etwas mit dem Ort zu tun, Halifax? Ist das was Besonderes oder spielt der keine größere Rolle?
Der spielt da eigentlich keine größere Rolle, nee. Okay. Also nicht unmittelbar. Mittelbar bestimmt, aber unmittelbar erstmal nicht.
Hatten wir die Frage schon, Eddie? Ob es eine Umweltkatastrophe? Hast du gefragt schon, ne?
Ja.
War nein, ne?
Mhm.
Aber es war eine Katastrophe. Es ist keine Umweltkatastrophe, ja, aber eine Katastrophe. Und es geht da auch nicht um die Kohle in erster Linie, glaube ich. Sondern es geht, ja, waren die Schiffe einzigartig? In ihrer Bauart zum Beispiel, oder dass es die nur einmal gab?
Nee, also natürlich gab es die nur einmal, aber nee, darum ging es nicht. Also nicht natürlich, aber es gab die nur einmal, aber darum ging es nicht.
Hm. Waren das Schiffe von ungefähr gleichen Dimensionen?
Spielt keine Rolle. Ich glaube, so ungefähr die grobe Größenordnung. Es war jetzt nicht eins ein kleines Abschleppboot, ja, und das andere war die Titanic oder so. Also ungefähr so gleiche Größenordnung.
Sind dabei Menschen ums Leben gekommen?
Gute Frage.
Ja. Ja. Sind dabei mehr als 10 Menschen ums Leben gekommen?
Ja.
Sind dabei mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen?
Ja.
Sind dabei mehr als 100 Leben? Sind dabei mehr als 500 Menschen ums Leben gekommen?
Ja.
What? Handelt es sich dabei um, wie heißt denn das hier, was ist die Alida, wie nennt man das?
Kreuzfahrtschiffe.
Nee.
Okay. Es waren in Kanada, waren auf dem Schiff Flüchtlinge? An Bord und unter Deck irgendwo?
Nö.
Sind mehr als 1000 Leute gestorben?
Ja.
Mehr als 2000?
Bisschen weniger, nein. Also nicht mehr als 2000. Ist Jochen allerdings dran.
Sind die alle auf den Schiffen gestorben?
Gute Frage, nein.
Ah, gute Vorlage.
Du bist dran, Jochen.
Nee, ich habe ja Nein gekriegt.
Ach so.
Ich hätte nicht zugehört und hätte dir die nächste Frage gestattet.
Aber okay, warte mal.
Hingewiesen, dass ich darauf achten soll, dass Jochen manchmal bei Nein weiterfragen
darf. Hast du uns ein Datum gesagt eigentlich in der Fragestellung?
Ja, 6. Dezember 1917.
Handelt es sich um die Titanic?
Nee.
Wann waren die nochmal? Die war auch
um. Okay, also es geht nicht um die Passagiere, sondern es sind wesentlich mehr Menschen gestorben außerhalb des Schiffes.
Der Schiffe, ja.
Hm? Sind die... Hat das etwas... Wo sind denn so viele Menschen?
Naja gut, das war Erster Weltkrieg. Das ist
quasi die Frage.
1916. Warum?
1917 ist erster Weltkrieg, doch.
Ja,
oder? Doch, bin ich bescheuert.
Ja, 14 bis 18, ne, war der, ja, glaube ich.
Oh, boah, das ist aber schwierig. Waren die Menschen, die da am meisten zu Schaden gekommen sind, auf einer, also, waren die an Land? Also, hätte ja ein Hafen sein können zum Beispiel. Also, waren die...
Ist ja im Hafen von Halifax.
Ach, das ist im Hafen, okay.
In der Fragestellung drin.
Gut, das ist gut, das ist im Hafen. Hat es nach dieser Kollision, gab es einen Brand?
Ja.
Das heißt, davor eine Explosion.
Wieso heißt das, davor eine Explosion?
Nee, Frage, eine Explosion davor?
Vor dem Brand?
Ja.
Nein.
Die Sprache hätte ich mir scheiße sparen können.
Der Brand fand nicht auf den Schiffen statt.
Doch.
Siehst du?
Also nein. Nee, ja. Was hat er jetzt gekriegt?
Brand? Ja, er fand nicht auf den Schiffen statt.
Achso. Also der Brand fand auf
den Moment, warte, Quatsch. Er fand auf den Schiffen statt.
Also nein.
Wie hast du noch
gefragt? Naja, Jochen ist dran, es war falsch.
Okay, der Brand fand auf den Schiffen statt, aber die meisten sind außerhalb der Schiffe gestorben. Das heißt, im Hafen.
Das heißt nicht zwingend im Hafen, aber...
Okay, oder es sind viele über Bord gesprungen. Aber das ist jetzt erstmal egal. Wir suchen ja vor allen Dingen den Grund, warum es jetzt gebrannt hat.
Ja?
Ich suche den. Ich weiß nicht, ob das relevant ist.
Jetzt frag mal, frag doch mal. Ich habe nämlich heiße Fragen hier, die uns voranbringen.
Okay. Ist das Schiff... sind bei dem Brand... Menschen ins Wasser gesprungen von dem Schiff?
Ja.
So eine scheiß Frage. Nur, ist das Schiff in den Hafen reingedonnert und hat den Hafen zerstört?
Nö.
Handelt es sich bei mindestens einem dieser Schiffe um kein kanadisches Schiff?
Ja. Bei mindestens einem dieser Schiffe handelt es sich um kein kanadisches Schiff.
Also kann man davon ausgehen, dass es der Feind war?
Nein.
Was?
Ja, auch Verbündete. Ist ja nicht jeder, der nicht Kanadier ist, Feind Kanadas.
Ja, aber ich bin ja auf einen Angriff ausgewählt.
War das eine ein U-Boot?
Nee.
Es war ja ein Schiff.
Die Idee?
Ja, war ein Schiff, ja.
Hat es was mit dem Weltkrieg zu tun?
Mittelbar.
Handelt es sich um gefährliche Fracht?
Ja.
Handelt es sich um Waffen?
Nee.
Handelt es sich um gefährliche Fracht in flüssiger Form?
Auch.
Um Öl?
Nee.
Um Gas?
Nee.
Um eine Chemikalie?
Ja, auch. Die haben ja nicht eine Fracht. Das ist ja nicht dein Lego-Tanker, wo
aber
du irgendwie Orangensaft reingießt. Da sind ja mehrere Dinge an Bord.
Alles klar. Das Problem war bei dem... Ja, es ist doch so. Das Problem war, es bedarf... keiner hohen Geschwindigkeit, um die Schiffe, um die Bordwand aufzureißen und zwei Chemikalien oder zwei Stoffe in diesem einen Frachtraum, in dem einen Schiff zusammenzubringen, wodurch ein Feuer entstand. Also eine chemische Reaktion von Frachtgut. Ja. Mehr weiß ich jetzt auch nicht darüber, aber so ungefähr.
Das ist eine Frage oder war das eine Antwort?
Meine Frage ist, hat das eine Schiff die Lade oder das andere Schiff so beschädigt, dass die Dinge, die in dem Schiff waren, zusammengeführt werden konnten und dadurch eine chemische Reaktion entstand und es zum Brand kam?
Nein. Aber warum fragst du denn so unfassbar speziell?
Also, hätte ich ihn fragen sollen?
Mindestens eines dieser Schiffe hatte gefährliche Ware.
Ja.
Naja gut, das ist doch dann auch quasi schon die Lösung. Also ein Schiff hatte irgendwas, was explodieren kann oder irgendwelche gefährlichen Sachen und das andere Schiff ist da reingedonnert und dann ist es explodiert und dann waren alle tot.
Nee, nee.
Wie, das ist doch die Lösung. Was soll denn sonst gewesen sein? UFOs?
Sag nochmal kurz, was deine Lösung ist.
Ein Schiff hatte gefährliche Ladung, das andere Schiff ist reingeknallt, dann ist es explodiert und die Leute sind gestorben.
Nein, das ist nicht die Lösung.
Das ist die Lösung.
Nein!
Das ist Nein. Siehst du so nah? Wann ist also, so nah? Wann kreist es nämlich immer
dann ein? Aber hatte ich doch gerade gesagt.
Nee, hast du nicht.
Nein, hast du nicht. Du hast vor allen Dingen, manchmal bist du so doof, Jochen. Weißt du, dann sagst du, es hat gebrannt, ja, und dann sagst du, also hat es vorher eine Explosion gegeben. Warum folgt das einem, dass es bei einem Brand vorher eine Explosion gegeben hat? Wenn ein Weihnachtsbaum brennt, ist er vorher ja auch nicht explodiert. Aber statt, dass du danach wenigstens fragst, also hat es nachher eine Explosion gegeben? Nee. Hast du nicht mehr weitergefragt.
Aber ich habe gesagt, die beiden Schiffe sind zusammen kollidiert. Und dadurch ist
es. Das war nicht nur irgendeine Explosion. Das war die zu diesem Zeitpunkt größte menschengemachte Explosion, die es überhaupt gab. Eines der Schiffe, die französische SS Mont Blanc, hatte unter anderem Benzol, Schießbaumwolle, explosive Picrinsäure und TNT an Bord. Die Explosion ihrer Ladung entsprach einer Sprengkraft von 2,9 Kilotonnen TNT-Äquivalent. Also das ist so viel wie 3 Millionen Kilo TNT, was da hochgegangen ist. Zum Vergleich, die Hiroshima-Bombe hatte eine Sprengkraft von 13 Kilotonnen, also nur in Anführungsstrichen viermal so viel einen Weltkrieg später. Fast die Stärke einer Atombombe hatte diese eine Explosion. Zwar fand die Kollision bei einer Geschwindigkeit von nur etwa einem Knoten, das ist etwas unter 2 km/h, statt, doch das reichte aus, um die an Deck befindlichen, schlecht gesicherten Benzolfässer umzukippen, die sich infolgedessen öffneten. Die Benzoldämpfe wiederum gerieten sofort durch Reibungsfunken der Schiffsrümpfe in Brand. Kurze Zeit später kam es durch die Hitze zu einer Explosion der restlichen Ladung des Schiffes. Die Explosion war so stark, dass selbst in 70 Kilometer Entfernung noch Scheiben zu Bruch gingen. Der 500 Kilo schwere Ankerschaft der Mont Blanc wurde fast 4 Kilometer weit geschleudert. Die Detonation löste zudem eine 18 Meter hohe Tsunamiwelle aus. Das ist passiert.
Ich werde mich mit meinen Anwälten beraten, ob ich nicht genau diese Antwort in meiner vorigen Antwort gegeben habe. Werde mich jetzt dazu nicht äußern.
Die Schiffe sind kollidiert und dadurch hat sich etwas vermengt. Und das war nicht der Fall. Zumal es in der ersten Variante sogar noch so klang, als hättest du geglaubt, dass ich zwei Ladungsteile jeweils vom einen und anderen Schiff miteinander vermengt hätten. Auch das war nicht der Fall.
Okay, Herr Richter.
Also du warst auf jeden Fall nah dran, Jochen, aber der Punkt geht natürlich folgerichtig an mich. Aber interessantes Rätsel, vor allen Dingen, ich finde es immer so lustig, wenn es so Explosionen oder so gibt, man liest dann immer ja so 3000 Mal so viel wie die Hiroshima-Bombe, wo man sich dann immer so denkt, ja, ey, aber wie viel kann man denn eigentlich explodieren, ohne dass wir aus der Umlaufbahn fliegen oder so.
Wenn so die Luft.
Ich kenne so die Bilder von der Hiroshima-Bombe, also das war schon eine ganz schön ordentliche Zerstörung. Und wenn ich diese Zerstörung mal 3000 nehme, in meinem Kopf bleibt da eigentlich nichts mehr von der Erde übrig.
Nee, das war weniger als die Hiroshima-Bombe. Diese Explosion war ungefähr ein Viertel der Stärke von der
Aber man liest das trotzdem halt ganz oft. Ne? Hat 30.000 Mal, die Russen testen gerade eine Bombe mit 30.000-facher Sprengkraft der Hiroshima-Bombe, wo ich dann jedes Mal denke, so okay, alles klar, also das ist, sag doch gleich einfach, ein Komet ist, kommt. Ne? Ja, oder tschüss. Oder müssen wir das noch in Pferdestärke berechnen?
Ich weiß
berechnen?
Gar nicht, was im Moment die höchste Sprengkraft ist. Ich glaube, wir bewegen uns im Megatonnenbereich und nicht mehr im Kilotonnenbereich. Aber ich habe ehrlich gesagt mich nicht schlau gemacht.
Ja. Ich finde, da ist noch Potenzial nach oben.
Ja. Wollen wir nicht testen, oder?
Glückwunsch.
So, ich habe ein bisschen Zeitdruck, deshalb hier jetzt schnell patreon.com/podcast ohne Namen. Unsere fantastische Patreon-Seite. Kommt in den Club der coolen Leute, supportet diesen Podcast und kommt in den Genuss von einigen tollen Features, wie zum Beispiel den früheren Release-Termin, sobald wir produzieren. Heute ist zum Beispiel Montag, das heißt, heute bekommt man es schon 4 Tage vor dem Rest. des Pöbels. Ist das nicht toll? Außerdem könnt ihr hier Fragen stellen und kommentieren und mitmachen und einfach ja auch ein bisschen digitalen Applaus spenden. Warum denn nicht? Hm. So, hier, Folge 177, der perfekte Zaubertrick. Das war die letzte Folge. Haben sich natürlich auch viele Leute geäußert und auch gemeint, dass wir da auch eine Marktlücke entdeckt haben. Podcast-Zaubertricks.
Definitiv. Aber hatten wir das nicht schon mal im Podcast, den genau denselben Zaubertrick auch?
Das weiß ich
das
nicht.
Das kann ich mich nicht erinnern. Sonst hätte
ich erinnere mich zumindest an den Zaubertrick. Ich glaube, Jochen kennt auch nicht so viele Zaubertricks. Und ich meine,
aber den kenne ich in drei Sport unterschiedlichen gemacht. Varianten. Das ist jetzt noch nicht schwer.
Aber. Naja, also jedenfalls schreiben, haben auch viele Leute geschrieben, aber hier erstmal zum anderen Thema. Heiko K. schreibt zur Frage von Georg, wer von Peter Bursch gelernt hat, der danach professionell Musik gemacht hat. Judith Holofernes, Sängerin und Gitarristin von Wir sind Helden. Zumindest hat sie es in ihrer frühen Biografie so geschrieben. Also auch berühmte Menschen haben von Peter Bursch gelernt.
Ja, ich rede jetzt von berühmten Gitarristen zumindest.
Die ist
ja,
okay, Jimi Hendrix hat wahrscheinlich nicht von Peter Bursch gelernt. Aber Slash vielleicht.
Aber ich überlege auch gerade, würde ich überhaupt irgendeinen deutschen Gitarristen oder deutschsprachigen Gitarristen kennen?
Von Weltklasse? Gibt es da einen?
Weiß es nicht. Also ob nun Weltklasse oder nicht, zumindest berühmt als Gitarrist.
Gibt es bestimmt.
Ich habe eine Frage.
Nicht aus, ja?
Simon Strauß, aus hallo ihr drei. Wird es in Zukunft möglich sein, über euren Shop in die Schweiz zu bestellen? Und eine Zusatzfrage hat er gleich auch noch. Wahrscheinlich nicht, weil das unglaublich teuer ist. Das lohnt sich nicht so, sagte uns unser Shopbetreiber, der Move Merch aus Berlin, die unsere großartigen Artikel ja produzieren. Das wird schwierig in der Schweiz tatsächlich. Da ist im Moment, glaube ich, keine Möglichkeit zu. Zusatzfrage, wenn ihr in einer Fantasiewelt leben müsstet, wäre das Fantasy so wie Herr der Ringe, Warcraft oder ähnliches oder Science Fiction? Star Wars.
Science Fiction.
Ja.
Ja, eher futuristisch. Ich habe keinen Bock im Mittelalter. Das ist alles Mist. Also,
das glaube ich auch, ja.
Vom Kacken bis zu irgendwelchen Seuchen, alles ist da unkomfortabel. Dann habe ich lieber sowas wie bei Blade Runner.
Du hast ja Magie dann.
Ja gut, wenn ich ein Magier bin, okay, Dann
du meinst, du brauchst kein Klopapier mehr, sondern hast den Klopapierzauber.
Aber Moment mal, wenn du damals Zauberer bist, ist das Klopapier ja noch nicht erfunden, dann kommst du als Zauberer nicht auf die Idee, ich zauber mir mal eine Rolle Klopapier, das wissen.
Nee, aber ich zauber mir einfach meinen Arsch sauber.
Das ist gut. Wie heißt der?
Aber du redest ja davon, dass wir in diese Welt gesetzt werden und wir kennen ja Klopapier. Also ich zumindest kenne das.
Okay.
Weiß ich nicht, wie es bei Jochen ist.
Aber dann bist du in der alten Welt und zauberst dir nur Dinge aus der neuen Welt. Dann wirst du auch doof angeguckt von den Leuten, im Prinzip.
Ja, weil Zauberer kannst du dir in der alten Welt sozusagen alles so angenehm zaubern, dass es einfach cool ist.
Ja, dann kommen die anderen dich zu Hause besuchen, du hast alles, Stereoanlage, Klavier.
Zauber ich die weg.
Computer.
Dann kann ich ja alle wegzaubern.
Aber du zauberst nicht, du gehst da nicht in nach Mittelerde, um dir da dein iPad hinzuzaubern.
Ich kann ja alles, was mich nervt, wegzaubern. Ich kann alles wegzaubern. So, kein Problem. Zauber ich alles weg. Kommt irgendjemand, der mich nervt, zack, Hex.
Weg.
Ja.
Das ist echt. Georg überlegt. Das ist unromantisch, ne, Georg?
Ja, du hast ja auch, dass du in der Zukunft bist, heißt ja nicht, dass es keine Zauberer gibt.
Das ist wiederum ein Star Wars für die Zauberer. Dann bin ich ein Zukunftszauberer, das ist noch besser.
Aber wenn du eh zaubern kannst und dir alles zaubern kannst, dann kannst du dir auch nach Mittelerde die Enterprise zaubern.
Ja, und in die Zukunft fahren und wieder zurück. Das ist eine sehr theoretische Frage. Hier haben wir noch ein bisschen was von zum Thema Flachdächer. Wir haben ja letztes Mal über Dächer geredet. Da kam übrigens sehr viel Feedback. Mhm. Hier auf Patreon schreibt Fener zu den Flachdächern. Auch Flachdächer haben eine Steigung. Die ist nur so minimal, dass sie mit dem Auge nicht direkt wahrnehmbar ist. Wenn sich Wasser auf einem Flachdach staut, wurde entweder die Steigung nicht eingehalten oder aus einem anderen Grund kann das Wasser nicht abfließen, zum Beispiel eine Verstopfung der Abflussrinne. Zu der Dichtigkeit von Flachdächern ist die Ausführung meistens das Problem. Bei Bitumendichtungen können zum Beispiel die Schweißnähte unsauber geschweißt sein. Bei Flachdächern mit Kies ist darunter normalerweise eine Kunststoffabdichtung, quasi wie eine Plastikfolie. Und wenn die Bauarbeiter darauf herumlaufen, mit Werkzeugen hantieren und auch mal etwas fallen lassen, können kleine Risse entstehen. Diese Kunststoffdichtung, ich muss niesen,
Gesundheit.
Entschuldigung. Diese Kunststoffdichtungen sind sehr sensibel. Deswegen darf da auch nur abgerundeter und kein spitzer Kies drauf geschüttet werden. Na der klar. Kies muss da drauf, um die Folienabdichtung zu beschweren. Sonst fliegt sie beim nächsten Sturm weg. Bei der Art des Daches gibt es tatsächlich oft Bauregelungen. Dazu muss man den Bebauungsplan für sein Grundstück finden. Wenn die Gegend einen bestimmten Baustil beibehalten will, dann sind dort solche Regeln festgeschrieben. Da hätte ich eine Frage zu.
Einfach bauen?
Wenn die Gegend einen bestimmten Baustil beibehalten will, die Gegend ist ja keine Person. Die Gegend will gar nichts. Versteht ihr, was ich meine? Wer ist denn die Gegend? Wer entscheidet denn, welcher Baustil beibehalten will? Tante Erna, die da um die Ecke wohnt,
Bauamt.
Ich mag keine eckigen Häuser und dann darf ich kein eckiges Haus bauen? Oder wer entscheidet denn das?
Entscheidet das. Ja. Der sagt, hier auf der Müllerstraße 9 bis 11, zweistöckige Häuser mit einem Dach, vermutlich ist sogar der Winkel des Daches vorgegeben.
Ja, aber wer schreibt den und wer signiert den?
Das
und wer,
Amt.
Das Amt. Dem werde ich mal was erzählen.
Schreibt den.
Der Bebauungsplan, das Amt.
Aber wer legt den denn fest?
Genau, das meine ich ja. Wer entscheidet das?
Naja, der wird einmal skizziert, vorgeschlagen und dann wird der von der Gemeinde in der Gemeindesitzung abgenickt. Dann wird der vorgestellt.
Ja, aber wir
machen
wissen
wir
doch, wie
so?
Das läuft. Da gibt es eine Gemeindesitzung, ja, da sitzen natürlich. Dann sechs Leute und die Hälfte davon kommt nur, weil es da gratis Limonade gibt. Und dann sagt er, seid ihr einverstanden mit dem Bebauungsplan? Habt ihr ihn euch alle angeguckt? Dann heben sechs Leute die Hand und sagen, ja, alles cool. So wie ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen bei jeder Webseite bestätige. So wird der Bebauungsplan bestätigt. Und zack, dürfen normale Menschen keine eckigen Häuser mehr bauen oder keine runden oder was auch immer.
Wahrscheinlich. Und was man ja noch sagen muss, wenn man Arbeiter auf dem Dach hat, immer kontrollieren, immer daneben stehen, Hände in den Taschen und gucken, dass da nichts Böses passiert.
Ja.
Immer einen Meter Abstand und so gucken, nö, machen sie es auch richtig, damit die sich beobachten.
Ab und zu auch mal fragen, ne? Ist, gehört das dahin?
Genau. Das hätte ich jetzt mal anders gemacht.
Sind Sie sicher, dass das richtig so ist?
Kommt auf der Baustelle, glaube ich, immer extrem gut an.
Bisschen Druck ausüben, auf jeden Fall.
Äffchen vorbeibringen kannst du, Jochen. Und hier Mettbrötchen.
Ja. Habe ich gemacht, als mir das Dach gedeckt wurde hier. War gut.
Dann haben wir noch hier von Cindy Bär zum Thema Lehrer. Mein Opa ist 92 Jahre alt und war Grundschullehrer. Er kann sich noch an alle seine Schülerinnen erinnern und grüßt sie beim Einkaufen auf dem Friedhof oder beim Spazierengehen. Ich denke, ein guter Lehrer kann sich an seine Schüler erinnern. Mein Opa war ein guter Lehrer.
Sehr gut. Mehr davon. Von guten Lehrern.
Aber war das nicht, ja gut, 92, das war natürlich dann.
Grüßt er die, wenn er die auf dem Friedhof trifft oder winkt er die Gräber an?
Ja, ich wollte gerade sagen mit 92, aber ich frage mich halt auch mit 92, das heißt, der war vor 70 Jahren, das war 1930 oder 1940 war der Lehrer, das kann man nicht vergleichen, das war ja so wie unsere kleine Farm, da habt ihr in irgendeiner Holzscheune zu viert gesessen oder sowas, bestimmt, aber wie war das damals? Jo?
70 Jahre war 1952.
Kann ich dir sagen, mein Vater war ja da und mit dem habe ich über seine Schulzeit gesprochen. Und der hat echt immer noch Schläge mit so einem Rohrstock auf die Hände, haben die Kinder Schläge auf die Hände gekriegt.
Ja, und hat's geschadet?
Nein, gar nicht.
Siehste?
Ja, das war normal. Da mussten die immer nach vorne kommen und drei Schläge. Bam.
Wenn ich mir das vorstelle, vor der gesamten Klasse geschlagen zu werden vom Lehrer, das ist ja so erniedrigend, dass das jemals überhaupt normal als normal angesehen wurde, geht in meinen Kopf nicht rein. Okay, Leute, ich muss leider los. Ich habe jetzt Nachhilfe. Ich krieg Nachhilfe.
Na denn.
Und wir hören uns nächstes Mal wieder. Wahrscheinlich gibt es eine Sonderausgabe, weil Jochen, der feine Herr, muss ja in den Urlaub und wir machen eine Sonderfolge, Rätsel-Sonderfolge. Mhm. Machen wir, ne? Ich habe nämlich schon Rätsel fürs nächste Mal.
Oh, alles
klar. Ich hoffe, es ist nicht zu leicht.
Okay, dann bis zum nächsten Mal.
Das wird gut. Tschüss, Georg. Tschüss, Jochen.
Tschüss.
Tschüss.
3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
So, zum Schluss noch ein werblicher Hinweis. Besten Dank an Rode. Die unterstützen uns ja mit großartiger Hardware. Ich nutze zum Beispiel hier das Rodecaster, das Rode Procaster Mikrofon, so heißt es, harmoniert extrem gut mit dem neuen Rode Procaster 2, unserem Herzstück der Produktion. Der Rodecaster Pro 1, den fanden wir schon extrem klasse, haben wir jetzt durch ein neues Modell ersetzt. Die neue Version der Rodecaster Pro 2 ist vollständig, ein vollständig integriertes Audioproduktionsstudio, hat noch viel mehr drauf als der Vorgänger, ist kompakter, vollgestopft mit neuester Technik, nicht nur gut für Podcaster, sondern auch für Streamer oder Musiker zum Erstellen von Inhalten, hat 2 USB-C-Anschlüsse zum Beispiel, Bluetooth integriert, 4 Kopfhörerausgänge und so weiter, kann man gar nicht alles aufzählen. Ein Highlight für mich, außerdem die vielen Effekte zur Bearbeitung, sind integriert, man kann sie alle einzeln einstellen und sehr haargenau machen und natürlich eine Mehrspuraufnahme für die Bearbeitung hinterher. Vielen Dank an Rode an dieser Stelle für die lange Partnerschaft und alle Infos zum neuen Rodecaster Pro 2 unter rode.de. Tschüss.